get you, Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zur 66. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und wenn wir schon mal eine Episode 66 haben, dann darf natürlich einer nicht fehlen, unser Stammgast. Endlich können wir ihn wieder begrüßen. Ist jetzt auch schon wieder ein paar, ich will nicht sagen Monate, aber Wochen auf jeden Fall her. Deshalb herzlich willkommen bei uns, André.
Moin.
Bevor wir es später vergessen, Werbung muss ja immer sein, wenn ein Gast da ist. Falls ihr mehr von André hören wollt, hört euch doch bitte die aktuellen Episoden des Schaubefehl-Podcasts an oder von Ende mit Schrecken oder von Smart mit Bart oder von den Multimaniacs. Habe ich was vergessen, André?
Nee, es waren alle bisher.
Und die besondere Empfehlung geht an den Vodcast.
Ja, der Vodcast. Es war mein erster voll betrunkener Aufnahme, also an der ich komplett von Anfang bis Ende besoffen war. Es war sehr schön.
Das hat man auch gemerkt, aber es war trotzdem. Ich habe das Gefühl gehabt, das Niveau ist nach Ende hin immer mehr gestiegen. Irgendwie habt ihr euch dann doch wieder auf so ein Niveau eingepegelt.
Ist super witzig, oder? Aber das ist halt der Klassiker. Also, du hast besoffen, hast irgendwie die besten Diskussionen, weil du irgendwie viel offener denkst, als wenn du dich irgendwie so an so ein Skript halt hältst. Du drehst halt einfach komplett frei und da kommen meistens dann die interessantesten Gespräche raus, ja.
Ja, aber heute sind wir alle nüchtern. Noch. Weil wir nämlich einen ganz besonderen Film heute besprechen werden. Und zwar, ich benutze jetzt tatsächlich mal das Wort Kultfilm. Also ich hasse das Wort Kultfilm, habe ich ja wirklich schon mal gesagt. Aber ich finde, auf dem Film, den wir heute besprechen, nämlich American Psycho, der Buchadaption von Bret Easton Ellis aus dem Jahre 2000, ich würde sagen, da trifft irgendwie das Wort zu, oder was meint ihr?
Das war tatsächlich so eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich euch später noch stellen wollte. Ich habe mir das halt auch überlegt und ich finde, er hat auf jeden Fall krasse Kult-Szenen oder halt Momente, die halt irgendwie sehr, kultwürdig sind, I don't know. Und ansonsten weiß ich nicht. Es wird schon irgendwie passen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass der so bei vielen Leuten so, dass dieser Kult sehr, also für einen Kultfilm brauchst du auch einen Kult und den sehe ich irgendwie nicht so, oder vielleicht bekomme ich ihn auch noch nicht mit, aber.
Ja, ich habe immer das Gefühl, bei dem, der ist so unterschwellig Kult. Also ich meine, es gibt super viele Memes aus dem Film, sehr viele denkwürdige Szenen, sowohl in Bild als auch Ton. Es gibt Zitate, es ist schon Zitate-Kino. Also er hat schon so einen kleinen Kultstatus und er hat auch einfach. Man sieht ja auf dem Roman, aber den Namen kennt man und die meisten Menschen werden ihn während des Filmes kennen. Und selbst wenn du jetzt nicht der größte Filmnerd bist, möchte ich meinen, also American Psycho ist einfach schon so ein eingeritzter Name so im Film, ja, in der Filmwelt. Also ich würde den schon fast so ein bisschen kultig nennen schon, doch.
Ich meine, das Buch ist auf jeden Fall Kult. In den USA gab es ja damals, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, 89 oder 90, bin mir gerade nicht sicher, war das ja ein viel diskutiertes Buch, weil es ja sehr gewalttätig ist und sehr expliziten sexuellen Content hat. Und in Deutschland war das sogar indiziert, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Es ist 2001 wieder runtergekommen vom Index. Und das hat damals große Wellen geschlagen, als es veröffentlicht wurde, vor allem auch so in den konservativen und republikanischen Lagern in den USA. Und es galt auch lange Zeit als eines der Romane, bei denen man sich so überhaupt nicht vorstellen konnte, dass die irgendwann mal verfilmt werden konnten. Also ich hatte das Buch vorher noch nicht gelesen, habe jetzt tatsächlich im Zuge der Vorbereitung schon ziemlich viele Kapitel dann jetzt mal nachgelesen. Und muss wirklich sagen, dass der Film relativ schwierig zu sagen, also er ist schon abgeschwächt, also das Buch ist deutlich, also diese provokanten und bösartigen Kapitel, nenne ich es mal, oder Seiten sind tatsächlich, ich glaube, das Buch hat knapp 500 Seiten und es sind vielleicht irgendwie so 20, 30 Seiten, wo dann dieser Inhalt so ein bisschen expliziter beschrieben ist, aber dafür hat es da auch in sich und da ist der Film dann doch ein bisschen weniger blutig und auch diese Monologe und Dialoge, die teilweise im Film komplett übernommen wurden, sind dann aber, also nicht komplett, die wurden dann teilweise auch ein bisschen gekürzt und sowas. Also falls ihr euch erinnert, wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen genauer auf den Film, auf den Inhalt zu sprechen. Diese Szene, in der Bateman diesen Monolog hält über die Krise auf der Welt und wo es überall Probleme gibt mit Rassismus und sowas alles, der geht halt da irgendwie gefühlt 4-5 Seiten in dem Buch. Also das wurde dann schon ein bisschen eingekürzt, aber ich denke einfach, dass die Regisseurin, dass die Mary Harron, ja genau, da einfach so ein bisschen ihr eigenes Ding draus gemacht hat, weil sie halt, glaube ich, auch einfach wusste, dass man das so nicht 1:1 verfilmen kann. Gut, ihr habt jetzt, glaube ich, beide den Roman nicht gelesen, deswegen rede ich jetzt hier auf leere Hirne ein.
Ich meine, wäre halt auch dann, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es theoretisch auch mal durchaus angedacht war, aber das wäre dann halt safe X-rated und dann wahrscheinlich, ja, auch von keinem Studio finanziert worden, würde ich mal behaupten.
Ich finde es krass, dass ursprünglich Oliver Stone das verfilmen wollte, und zwar mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle.
Das habe ich auch gelesen. Oder danach noch mal Ewan McGregor im Spiel, der dann aber von, wenn mich ja da jetzt die Fakten nicht trügen, dann von Christian Bale quasi auch mehr oder weniger darum gebeten wurde, das nicht anzunehmen, damit er es machen kann.
Könntest du dir das vorstellen, Oliver Stone und DiCaprio, André?
Ich stelle mir gerade die ganze Zeit DiCaprio in dieser Rolle vor. Ich glaube, mit den Acting-Skills, die er heute hat, vielleicht so in der Zeit von damals, war er, glaube ich, zu bubihaft.
Ja, ne? Finde ich auch. Also eigentlich
wäre er einfach definitiv also zwar, zu jung gewesen. Es würde ne? zwar ein bisschen, also ich meine, die auch ich meine, Bale auch, der ist, alle sind ja so in dem Film, sind ja so glatt und so, da reden wir gleich noch drüber. Also das hätte vielleicht sogar ein bisschen gepasst, aber trotzdem so auch vom Gesicht und so. Er war schon damals, also ich meine, es war der Film von 2000, ja, nee, so vor 18 Jahren war er schon echt noch ein Milchbubi. Also ich glaube, da hätte ihm schon so ein bisschen sehr, weil Bateman ist ja schon so ein einfach ein durchtrainierter, stämmiger Typ, so, also schon so ein Mann. Und ich glaube, ein DiCaprio wäre vielleicht ein bisschen zu weich gewesen. Oliver Stone hingegen, interessant.
Ich glaube, der hätte es wahrscheinlich härter inszeniert noch.
Können. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Das Ding ist halt, glaube ich, dass der Film damals schon auch einen Anspruch hatte, erfolgreich zu werden eben. Und deswegen, glaube ich, da generell schon seitens des Studios gesagt wurde, so, hey, macht mal eine Nummer safe so, dass der eben auch ein breiteres Publikum ansprechen kann.
Ja. Pascal, bevor wir jetzt hier schon in die Tiefe gehen, für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben oder ihn nochmal auffrischen müssen, worum geht's in American Psycho?
Patrick Bateman arbeitet als Investmentbanker an der New Yorker Wall Street. Seine komplette Existenz ist auf Äußerlichkeiten und der Zugehörigkeit zur oberflächlichen Elite fokussiert. So bringen ihn augenscheinliche Kleinigkeiten, wie eine nicht erfolgreiche Reservierung in einem angesagten Restaurant, aus der Fassung und treiben ihn zur Weißglut. Um seine Bedürfnisse andersweitig zu befriedigen, beginnt Bateman damit, Konkurrenten wie auch komplett unbeteiligte Unschuldige auf brutalste Weise zu ermorden, gar hinzurichten.
Der Hauptpunkt des Films ist ja eigentlich die Figur von Patrick Bateman, gespielt von Christian Bale. Ich glaube, das ist so, war das, hat Christian Bale vorher, das war eigentlich doch sein erster Film, der ihn so ein bisschen bekannt gemacht hat, ne?
Ja, also definitiv eine Rolle, die ihm quasi so den
das war der Startschuss
Durchbruch für ihn. Geebnet hat.
Ja.
Und ich meine, danach kam er natürlich viel, danach wurde er so ein bisschen zum Hollywood-Star so richtig. Und ich finde es generell sehr interessant, welche Gesichter man da eigentlich sieht. Das vergisst man immer relativ schnell. Ich habe zum Beispiel auch, obwohl ich den Film jetzt auch 3-4 Mal gesehen habe, immer wieder vergesse ich, dass Willem Dafoe da den Detective spielt und Jared Leto ja auch dabei ist. Und Chloe Sevigny, Reese Witherspoon ist eigentlich ein komplett kurioser Cast, finde ich.
Aber auch die Figur von Dafoe, ich vergesse dann auch immer wieder in der Retrospektive, dass der mehr oder weniger da war. Und immer wenn ich ihn sehe, freue ich mich, weil ich finde, das sind schon gute Momente. Aber dadurch, dass das irgendwie so beiläufig ist.
Würde ja, ohne funktionieren, ne? Theoretisch der Film. Eigentlich ohne diese, also es ist ja eigentlich nur dazu da, um zu zeigen, dass das Gesetz irgendwie an ihm dran ist, aber
genau.
So richtig, sag ich mal, dem Film würde jetzt eigentlich nicht großartig was fehlen, so ein bisschen.
Nee, eigentlich nicht, vor allem, weil er ja auch am Ende endet ja quasi der Geschichtszweig, in Anführungszeichen, ja halt auch quasi in nichts. Passiert ja deshalb nichts, deswegen. Ja, nee, der Cast ist schon interessant. Auch das Jared Leto, das habe ich auch immer wieder. Ich finde auch, der sieht ja heute noch genauso aus wie damals, gefühlt.
Ja.
Und deswegen. Ja, genau. Und ganz lange Haaren. Und deswegen verwirrt mich das auch mal wieder ein bisschen.
Ich kann das auch bis heute irgendwie nicht akzeptieren. Also für mich ist Jared Leto komischerweise trotzdem irgendwie eher der Sänger und Musiker und irgendwie nicht der Schauspieler. Ich weiß nicht warum, obwohl er nun wirklich sehr viel und ja auch in teilweise guten bis überragenden Filmen mitgespielt hat. Aber trotzdem ist er für mich immer irgendwie der 30 Seconds to Mars Sänger und nicht der Schauspieler.
Ja, vor allem finde ich halt, weiß ich nicht, ob es eine unpopular Opinion ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er so allgemein seinen Ruf im Film Filmbusiness ist. Man muss aber auch sagen, dass er jetzt meiner Meinung nach jetzt nie dazu beigetragen hat, dass die Filme eben zu Meisterwerken werden. Also ich finde ihn als Schauspieler jetzt nicht herausragend.
Ich fand den Requiem for Dream, fand ich ihn eigentlich schon.
Okay, Requiem, ja, auf jeden Fall, das schenke ich ihm. Da war wirklich gut. Aber auch da ist trotzdem der Film an sich auch sehr, sehr gut geschrieben und so weiter. Mhm. Ich finde ihn aber in den meisten Rollen relativ. Der hat für mich so ein. Lito ist für mich so ein, der ist so ein random Typ einfach. Ich kann mir den auch nie merken. Ich vergesse auch mal, wie der aussieht irgendwie. Ich sehe den, dann sage ich, ah doch, das ist Lito. Aber der hat kein prägnantes Gesicht irgendwie. Der ist kein, weiß ich nicht, der hat mir keine Erinnerungsmerkmale irgendwie, die ich immer sagen kann, das ist eine Lito-Rolle so. Sondern ja. Die könntest du auch anders besetzen. Das musst nicht er machen, auch wenn er, wie gesagt, er ist nicht schlecht.
Er ist kein Hauptdarsteller.
Genau, er ist kein Leading Actor so. Er passt schon, finde ich, hier auch hier bei American Psycho eben. Er passt schon rein. Er ist auch schön schmierig und schön dunkelbraun gebrannt irgendwie. das passt schon. Aber ich vergesse auch immer, wirklich, ich vergesse immer Lito-Rollen. Auch hier Blade Runner 2049 so, ja, mit seiner, mit seiner Groschenbrille so schön. Aber ich weiß nicht, Lito ist sagt mir irgendwie nicht so zu, der als Charakterdarsteller.
Ich glaube, er wäre gerne so ein Method-Actor. Also das wäre er, glaube ich, gerne, aber sie lassen ihn einfach nie, weil er halt dazu zu random ist für so eine Rollen.
Naja, er hat ja mit dem Joker mehr oder weniger vielleicht nochmal so am ehesten die Chance gehabt, da ein bisschen mehr rauszustechen, ja, aber davon abgesehen, ja, finde ich es genauso. Fandst du schön, dass du es eben erwähnt hast. Immer so dieses, wir haben eine Rolle, die muss nicht Jared Leto spielen, aber man kann sie ihm schon geben, weil er wird es dann vermutlich ganz gut machen. Aber
also man hat halt schon einen Namen, den man kennt. Das heißt, er lockt ja vielleicht noch ein paar Leute, gerade Fans dann eben. Ne? Ja.
Das Setting des Films wird ja im Prinzip eigentlich schon in der ersten Szene eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Wir sitzen in einem feinen Restaurant und sehen dort die nörgelnden Schlipsträger. Und sie führen dort seltsame oberflächliche Dialoge und danach gehen sie in einen Nachtclub und also eigentlich wird die ersten 5 Minuten machen eigentlich das komplette Setting schon klar und deutlich im Nachtclub. Das sind dann die Schnösel, die müssen sich nicht hinten anstellen in eine Schlange, die gehen natürlich direkt vorbei im Club. Wir sind 80er Jahre, New Order läuft und wir sehen dann auch eigentlich direkt gleich, was der Bateman eigentlich für so ein Typ ist. Also wir finden ihn natürlich von Anfang an, ich will jetzt nicht sagen, unsympathisch kann man ihn eigentlich nie sagen bei ihm. Ne? Ich finde, es ist sehr, ich hatte gestern auch mit André schon ein bisschen gequatscht über den Film und es ist eine ganz komische Rolle. Er ist ja niemand, den man irgendwie mögen kann und er ist auch kein Sympathieträger. Aber ich könnte ihn.
Ist halt charismatisch.
Ja, aber ich wollte sagen, du würdest jetzt zum Beispiel mit so einem nicht befreundet sein. Jetzt unabhängig von seiner Mordleidenschaft da, aber auch so als Typ willst du ja mit dem nicht befreundet sein. Aber trotzdem hat er irgendwas anziehend, will ich nicht sagen. Aber er ist einfach interessant, obwohl er ja eigentlich ein langweiliger Typ ist. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber irgendwas hat diese Figur an sich.
Ja, aber das meinte ich mit, er ist halt charismatisch, aber nicht sympathisch. Und sowas ist mir auch schon mal so jetzt im Privatleben durchaus begegnet, dass du denkst, okay, ich verstehe, der hat eine Anziehungskraft. Und das ist auch wahrscheinlich jetzt so in dem Umfeld, in dem Bateman irgendwie unterwegs ist, auch absolut notwendig, dass er halt dieses begeistern kann und so weiter und halt dieses Ultrasympathische. Aber da ist halt nicht viel hinter. Und deswegen, so wie du sagst, wäre es jetzt auch niemand, mit dem ich dann unbedingt befreundet sein wollen würde, beziehungsweise den ich sympathisch finde oder so. Ich fand da ein Trivia-Fakt dazu ganz interessant, dass habe ich gelesen, dass Christian Bale hat wohl lange irgendwie ein bisschen damit gestruggelt, jetzt so für sich rauszufinden, wie er schauspielerisch die Rolle von Bateman umsetzt und hat dann wohl ein Tom Cruise-Interview bei irgendeiner Late-Night-Show gesehen, wo er halt dann für sich erkannt hat, diese übertriebene Freundlichkeit mit dieser Leere dahinter. Das ist genau das, was Tom Cruise da ausstrahlt, was ich für Bateman brauche. Das fand ich irgendwie ganz passend.
Das wusste ich auch noch nicht.
Das ist gut, ja. Das ist wirklich gut. Ja, und dann sehen wir Bateman, wie er zur Bar geht und ein bisschen Stress mit der Barkeeperin hat, die tatsächlich nur Bargeld haben will und sich nicht irgendwie bargeldlos bezahlen lassen will. Und sie dreht sich dann um und mixt irgendwie den Cocktail oder den Drink. Und Bateman spricht sie an, aber ohne, dass sie es hören kann und ist hyperaggressiv und ruft ihr quasi zu, dass er sie abstechen will. Und das steckt eigentlich die Claims des Films ganz gut ab in den ersten 5 Minuten.
Ja, vor allem ist das der Moment, wo du siehst du eigentlich schon zum ersten Mal, wie er so snappt. Wie er so einen Moment hat, in dem er ultra wütend wird, weil irgendwas nicht so passiert, wie er es gerade haben will, weil das ist ja ein Riesenproblem für ihn. Und er rastet sofort aus. Und sie kann es zwar nicht hören, aber ja, im Grunde sagt er ihr quasi schon, wenn ich jetzt könnte, würde ich hier sofort den Hals umdrehen. Und das ist so der erste Moment direkt im Film, nach den ersten 5 Minuten, wo du halt schon siehst, wie leicht er zu überreizen ist, dass das eben so dieser innere Psychopath schon leicht rausbricht.
Ja.
Besser wird es dann am nächsten Tag. Ich liebe das ja. Das ist ja schon eine der kulthaften Szenen, die Patrick Bateman Morning Routine, nenne ich sie mal, mit seinen Sportübungen, wie er sich dann duscht und wie er seine Kräuterminzmaske war es, glaube ich, auferlegt und seine ganze Morning Show, die er da durchzieht, ist einfach fantastisch und dem Monolog, den er dazu hält. Es ist einfach, es ist erstmal volle Kanne 80er Jahre. Mehr geht da eigentlich gar nicht und es ist halt einfach mega Yuppie. Ist einfach mega Yuppie-Typ und es ist einfach genial. Und er sagt dann irgendwie, wie formuliert er das noch irgendwie? Es gibt kein wahres Ich und ich bin nur eine Entität oder sowas und ich finde es großartig. Diese erste Szene ist einfach, ich meine, das kommt ja später nachher nochmal mit seinen anderen Sportübungen, da kommen wir ja später nochmal drauf zu, was er dabei guckt. Das ist auch sehr, sehr wunderbar, aber
ja, die Szene ist grandios, allein wie er dann, also ich finde Christian Bales Stimme, die er halt so dann den Off-Text spricht, halt so unfassbar angenehm. Und auch da ist halt das erste Mal, ist für mich halt das krasse Humorlevel, das der Film einem auch bietet, zumindest ist das mein Humor, sticht da hinaus, weil allein so Sätze dann wie "And then I do my sit-ups, I can do 1000 now." Also ein bisschen angeberisch, so wie viele Sit-ups ich jetzt schon kann und es ist fabelhaft und es ist wirklich schön. Und dann natürlich halt auch noch diese ganz bekannte Szene, wenn er sich dann diese Gesichtsmaske abzieht und dabei sagt so, auch wenn du mich anfassen kannst, wenn ich aus Fleisch und Blut vor dir stehe, eigentlich existiere ich nicht. Es ist definitiv eine von den kulthaftigeren Momenten.
Ja, du merkst halt in der Szene auch einfach, auch wieder einfach, was für ein Typ Mensch er ist, ne? Wie durchgeplant sein Tag ist, dass alles muss perfekt sein, von der Körperpflege bis zum Sport, bis wie er sich kleidet. Also er hat jeden Tag seine Routine, die er durchzieht, so er ist ein Erfolgstyp und er ist halt auf jeden Fall so ein besserer Mensch und er ist fit und er ist agil und er ist Superman quasi. Und das halt so, wie du gesagt hast, wie er das mit seiner fast schon angenehm beruhigenden Stimme so im Off-Key erzählt, während du gleichzeitig wieder denkst, was Chris eben sagt, wie du gleichzeitig denkst, so, das ist ein ganz schöner Wichser. Ja. aber irgendwie ist es halt eben doch faszinierend. Das ist wie so ein Instagram-Star, den du eigentlich total beschissen findest, aber wie findest du seine Bilder doch cool? Und deswegen macht es einfach Spaß, auch das zu verfolgen, wie er sich da präsentiert. So.
Ja, absolut.
Nach dieser Morning-Routine geht er ja ins Büro und da bekommen wir dann wir hatten ja schon die Order im Soundtrack, aber es geht dann ja munter weiter, auch wie der Film die Musik einsetzt. Walking on Sunshine läuft. Bateman geht mit seinen Kopfhörern, mit diesen schönen Kopfhörern, die wir damals, ich hatte damals auch mal so eine Kopfhörer in den 90er Jahren, die schlimmsten Kopfhörer, die es je gab, wirklich. Geht er ins Büro, ich glaube, er wird noch wird er da schon von seiner Sekretärin angelabert, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber sie fragt ihn irgendwie so, warum kommen sie so spät, Patrick, gab es was Romantisches? Und er so ganz lapidar, so Quatsch, so, als ob Patrick Bateman irgendwie was Romantisches machen würde, und er kritisiert ja dann auch noch ihr Outfit, glaube ich, ne, dass sie sich mal was anderes anziehen soll und
ein Kleid und du bist doch schöner als das,
High Heels und sowas alles, und dann folgt das Fantastische, wie ich finde, du erfährst jetzt vielleicht, was Bateman so macht am Tag, womit er sich auf Arbeit beschäftigt. Okay, das sehen wir auch, aber halt eben nicht, wir sehen ihn nicht arbeiten, sondern er legt halt direkt die Beine auf den Schreibtisch und guckt Fernsehen. So direkt ins Büro, zack, Fernsehen an. Gut, man könnte natürlich meinen, ich habe ja mit André gestern schon kurz drüber gequatscht, was er denn eigentlich beruflich macht. Wir haben uns dann so auf so typisches Wall-Street-Ding geeinigt. Da kann es natürlich auch sein, dass man vielleicht erstmal den Fernseher anmacht und irgendwelche Börsen-News guckt, aber so sah er mir nicht aus in diesem Moment.
Nee, das will dir der Film ja auch absolut suggerieren. Deswegen zeigt er dir ja ihn nie beim Arbeiten, weil es eigentlich scheißegal ist. Es ist fast irrelevant und er arbeitet ja auf irgendeinem Account, so wie die alle, und die laufen gut, schlecht oder geht so. Und wahrscheinlich vielleicht auch, dafür kenne ich mich da jetzt nicht so sehr aus, aber wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht so weit von der Realität eines des ein oder anderen Investmentbankers entfernt.
Ja, das Ding ist halt, bei Investmentbankern, das ist doch irgendwie so, die machen halt irgendwie einmal im Quartal ihren fetten Deal und dann haben die erstmal ausgesorgt. Genau. Also, beziehungsweise dann haben die einen Cut gemacht, die haben ja so Ziele wahrscheinlich, die sie erreichen müssen, irgendwie pro Quartal oder pro Monat, keine Ahnung. Aber die werden da wahrscheinlich irgendwie einen Deal machen und dann sind die erstmal wieder safe. Und den Rest der Zeit. Ja. Ich meine, das Ding ist auch, wie die immer, ich meine, wisst ihr ja vielleicht, oder auch wenn die Hörer es nicht wissen, ich komme ja auch so aus der Agenturbranche, habe ja so in Agenturen angefangen, bin ja so ein Agenturensohn. Und und so wie die ganze Zeit in diesen Meetings, also beim Essen und so weiter, wie die da reden, so sprechen Agenturchefs. Das ist halt so, wir reden drüber, dass wir ein Meeting vereinbaren, um des Meetings willen. Ja, also ich brauche kein Meeting, aber ich möchte eins haben, weil das in meinem Terminkalender dann wichtig aussieht. Und so reden die halt die ganze Zeit. Also sie sagen, das ist ja auch wieder das Ding, die Überhöhung in dem Film ist so krass, dass sie es ja sogar irgendwann benennen. Irgendwer sagt bei einem Dialog so von wegen, hat irgendwer schon, die haben ja irgendwie die ganze Zeit immer Panik, dass sie keine Tische mehr bekommen, ne, in irgendwelchen Restaurants. Und dann sagt irgendjemand so, haben wir schon da einen Tisch bestellt? Ich weiß, wir brauchen ihn gar nicht, aber mir geht's wirklich besser, wenn ich wüsste, wir hätten einen Tisch. Ja, und das ist wirklich, das ist so krass persifliert, aber fast schon echt, weil das so Leute gibt es. Das ist so typische Agentur-Marketing-Blasensprech. So reden Leute wirklich, die gibt es. Das ist wirklich so krass.
Das ist fabelhaft. Ich meine auch mal dieses, wie immer wieder dieses Dorsey halt auftaucht, dieses legendäre Restaurant, wo halt niemand es schafft, das zu reservieren und irgendwann dann noch Christian Bateman dann halt anruft und dann nur ausgelacht wird beim ersten Mal, als er sagt, er hätte gerne heute Abend einen Tisch und ja, wie unfassbar wichtig es ist in einem es ist halt, wie André sagt, das ist halt auch viel wichtiger als irgendetwas, was im Meeting besprochen wird, ist halt, dass wir ein Meeting haben und dass es fancy ist und gerade jetzt halt hier im Film, dass es halt dann angesagt ist. Und
er sagt ja auch selbst in irgendeinem Dialog so von wegen irgendwann so live mein Lebensziel, mein Life Goal ist es einen Tisch in dem Restaurant zu bekommen. Also wenn das dein Lebensziel ist, dann hast du sonst sehr wenig Probleme auf jeden Fall. Das ist mal sicher.
Ah, es ist echt super. Wir sogar Leute einlädt, naja, kommen wir noch zu, aber wir dann die eine Frau da auf Drogen schon in ein Restaurant einlädt, die einfach sagt, dass es das ist.
Ja.
Damit sie es glaubt, ist ja großartig.
Die Ebene mag ich wirklich sehr gern, ja.
Frauen ist ein gutes Thema. Man kann es sich nicht vorstellen, aber Bateman ist tatsächlich verlobt, und zwar mit Evelyn, mit der er dann abends auf ein Date geht und in der Limousine sitzt und sie redet die ganze Zeit und denkt, dass Bateman ihr zuhört und labert und labert und labert und labert und Bateman hört einfach Kopfhörer und hört sich irgendein neues, er hört nicht Kopfhörer, er hat Kopfhörer auf und hört irgendein neues Album und ist vollkommen gestresst und setzt dann irgendwann nur noch die Kopfhörer ab. Was hast du gesagt? Und sie meint so, wollen wir nicht mal heiraten? Und ich liebe diese Antwort, dass er einfach dann sagt, dafür kann ich mich nicht frei nehmen. Das finde ich einfach großartig.
Habe ich gar keine Zeit für.
Das ist so gut.
Weil er auch so viel macht auf der Arbeit. Ja. Ja, aber ich glaube, auch in dem Kontext fällt da, glaube ich, ein sehr wichtiger Satz für die Figur, weil ist doch auch der Moment, wo sie dann quasi sagt, ach, warum, du magst den Job doch eh nicht und deinem Vater gehört doch quasi die Firma irgendwie so.
Ja, sagst du musst eigentlich nicht wichtig arbeiten, sagt sie ja. Du musst eigentlich nichts machen, du hast auch alles.
Ja, genau. Und dann sagt er so, but I want to fit in, also ich möchte halt aber dazugehören. So habe ich es jetzt verstanden. Es ist wichtig, dass ich, das ist halt das, worum es mir geht. Nicht irgendwie der Job oder das Geld, weil er das gar nicht nötig hat, aber.
Nee, wir einfach Teil in dieser Gesellschaft sein.
Genau.
In der sich und eigentlich niemand halt mag. Der nächste Gewaltausbruch, oder noch nicht der direkte Gewaltausbruch, aber wo es schon in diese Richtung geht, wieder in die verbale Richtung, vor allem ist dann die Szene in der Wäscherei am nächsten Tag, in der er sich, die ist mir total unangenehm, diese Szene, weil sie halt so latent rassistische Züge hat, also natürlich nicht
latent.
Ja, weil sie jetzt nicht, der Film ist nicht rassistisch in diesem Moment, aber Bateman hat halt diese Züge dabei. Er ist halt irgendwie in so einer chinesischen Wäscherei und die Frau von der Wäscherei versteht ihn halt überhaupt nicht, glaubt er, also denkt er zumindest. Und er will seine blutigen Laken waschen lassen und brüllt sie dann irgendwann ab, von wegen, wenn du nicht die Klappe hältst, steche ich dich ab und sowas. Und dann wird's aber so auch wieder so lapidar aufgelöst, dann kommt irgendeine Bekannte. Ich glaube, er wusste überhaupt noch, wie die heißt. Ja, er wusste noch, wie sie heißt, genau, stimmt. Aber er mochte sie trotzdem nicht sonderlich. Und sagt dann so, weil er denkt, er hat einfach den Status dazu, kannst du das hier nicht mal klären? Und ich muss jetzt weg, ich habe einen Termin. Und der dann noch irgendwie versucht, aus dieser Date-Anfrage von der Dame irgendwie noch rauszukommen. Ist auch wieder sehr charmant von ihm gelöst gewesen.
Ich find's auch geil, wie er so sagt, so, also als sie dann reinkommt und er hat da schon ganz mit der Besitzerin halt diskutiert, beziehungsweise sie angeschrien, wo er seine Freundin auch so bittet, so, kannst du hier mal was übernehmen? Sie versteht mich nicht. Und dann sagt er so, this is a nightmare. So, von wegen so, das ist das Schlimmste der Welt, ist, dass sie nicht richtig versteht, wie er seine Laken zu behandeln hat. Dann siehst du halt auch wieder, was für ein arroganter Typ er halt einfach komplett ist. Und
wie fies er sie doch fragt, als sie fragt, bla bla bla, wir können ja dann und dann was machen, und er dann so, meinst du diesen Freitag? Und normalerweise wäre so auf diese Selbstfrage hinaus die Antwort, ach so, ja, da kann ich, aber er sagte so, ah nee, da habe ich schon was vor, so
ja,
was.
Genau.
Er gibt quasi in dieser Betonung so eine Hoffnung, ach, diesen Freitag meinst du? So normalerweise, ja klar, habe ich da Zeit, aber er so, nee.
Ja, da ist dann auch, fällt ja auch noch das erste Mal, mein Lieblings-Running-Gag im Film halt dieses I have to return some videotapes, ich muss noch ein paar Videokassetten zurückbringen. Ja. Ist auch, immer wenn er das sagt, merkt man so, dann ist er dieses, er ist kurz irgendwie so ein bisschen überfordert und das ist so sein Backup für alles. Wenn er irgendwie irgendwas irgendwohin gefragt wird und er nicht weiß, was er jetzt sagen soll, was er gerade machen will, ich muss Videokassetten wegbringen. Das ist auch toll.
Aber man merkt hier schon an diesen ganzen Szenen, wir haben ja bis dato eigentlich noch nichts ausgelassen aus dem Film, aber es ist halt alles quotable. Alles, was passiert in diesem Film, ist total quotable.
Das, was ich einfach gesagt habe, das ist
wirklich, ja, genau,
das ist Zitate-Kino.
Das ist halt, und das ist für mich dann zum Beispiel ein Kultcharakter von einem Film. Dann sehen wir die Herrschaft mal wieder auf Arbeit und dann kommt der erste Auftritt von Paul Allen, gespielt von Jared Leto. Und dann kommt diese weltberühmte Visitenkartenszene, die einfach so unfassbar gut ist, wie die Typen einfach nacheinander alle ihre Visitenkarten auf den Tisch legen und das auch so hervorragend inszeniert ist, so als wäre das jetzt irgendwie das siebte Weltwunder oder sowas, was da gerade in der Kamera zu sehen ist. Es ist einfach nur eine Visitenkarte, mal ein bisschen weniger weiß, mal ein bisschen cremiger, mal mit irgendwelchen Gravuren drin und so weiter. Oder der Bateman sagt, glaube ich, noch, das ist Knochen, sagt er, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja.
So. Ja. Das ist, und dann kommt halt die Visitenkarte von Alan auf den Tisch und dann so, oh mein Gott, sie hat sogar ein Wasserzeichen.
Ja, genau. Und dann hörst du ja seine Off-Stimme, so wie er denkt. Dann denkt er so, dieses Weiß.
Ja.
Das ist wirklich, das ist so gut.
Aber es zeigt halt auch hervorragend, finde ich, die Probleme, die Herrschaften haben. Das ist so halt so dieses Bild, was uns der Film ja auch total, also es ist ja nicht subtil, was der Film da macht, er hält uns einfach vor Augen, wie die Männerwelt manchmal auch so ticken kann, ne, wo es dann halt um Statussymbole geht. Und hier ist das ja auch so ein bisschen so, gerade diese Visitenkarten sind ja auch schon so ein bisschen ein Penisvergleich, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also es geht, glaube ich, in diesem Fall
nicht nur um Männerwelt, sondern überhaupt so Leistungsgesellschaft einfach. Ich sage ja, die sind auf einer Ebene, wo sie keine Probleme mehr haben, sondern das Problem ist, wer hat die weißeste Visitenkarte? Wer schafft es,
einen Platz im teuersten
Restaurant zu bekommen? Ja, genau, aber sag ich das, es geht ja nicht nur um die Gruppe, sondern es ist einfach diese Gesellschaft, diese Society-Ebene, die da eben existiert, so, die eigentlich nicht mehr arbeiten müssten, weil sie genug Geld von ihren Eltern oder sonst wem haben, oder die einfach nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen sind, die schon so weit weg sind vom realen Leben, dass sie eben die Wäschereifrau anschreien müssen. Die leben einfach, glaube ich, schon auf einem ganz anderen Level so. Die sitzen halt im 60. Stock im Hochhaus mit ihrem Kopf, aber den ganzen Tag so. Und diese Szene zeigt das auch halt nochmal so richtig deutlich. Und ja, natürlich, aber in dem Moment ist es natürlich nochmal die Überhöhung. Wer hat die bessere Position, ne? Also welche Karte widerspiegelt auch die bessere Position im Unternehmen, wo natürlich jeder dem anderen übergestellt sein möchte am liebsten.
Ja, die definieren sich halt über Klamotten, über ein Büro, über Gehälter oder wer halt den besten Tisch in dem besten Restaurant kriegt, ne?
Genau.
Aber ich finde schon, dass das in die Richtung geht, das hast du jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen abgestritten, aber mir versucht ein bisschen auszureden. Ich finde aber schon sehr stark, dass das sehr männerkritisch ist, der Film. Also ich würde es gar nicht mal
unbedingt... Nee, abgestritten habe ich jetzt gar nicht. Nee. Hast du vollkommen recht. Ich sage jetzt nicht nur.
Nee, also es ist natürlich generell diese Yuppie-Gesellschaft, aber der zweite Punkt ist halt ganz klar für mich halt auch diese Männerdomäne, die da ganz stark kritisiert
wird. Ja, klar, total. Ja.
Und dann, da kommt deine Lieblingsszene, André. Der Obdachlose. Was passiert da?
Meine Lieblingsszene. wir sehen dann einen Wechsel quasi zu Bateman, der nachts dann durch die Stadt streift auf dem Heimweg und er geht durch eine so typische so eine Alley, eben so eine kleine Gasse in der Big City, sehr verdreckt, überall Mülltonnen qualmende und in der Ecke sieht er einen obdachlosen Mann mit einem Hund sitzen und ja, der bittet, bettelt um Geld oder um was zu essen und Bateman zückt dann so ganz schon mal ein bisschen so Foreshadowing-mäßig so ein bisschen so einen Geldschein, sodass er das auch sieht und der Obdachlose denkt dann so, oh, ein reicher, wohlhabender Mann mit tollem Mantel, gut gekleidet, Aktenkoffer, der muss was dabei haben und er wird natürlich direkt ganz, ganz hellhörig und ja, und Bateman ist aber nicht so, eben nicht so, ist sich noch nicht so sicher. Er zögert eben, ihm das Geld zu geben und dann fragt er ihn halt so, so ein paar Dinge, so von wegen so, willst du, er steigt erstmal relativ sachte ein, wo du noch denkst, so, er will ihm wirklich helfen. Wo der Obdachlose dann sagt, ja, ich habe meinen Job verloren und hast du nicht gesehen. Und relativ schnell schwingt das aber dann eben wieder um, wie wir es jetzt bei Bateman bis zu diesem Punkt schon jetzt ein paar Mal gesehen haben, wo ihn dann so kleine Momente reichen, um ihn wieder zu reizen. Und ja, er fährt ihn dann plötzlich an und sagt von wegen so, ja, such dir mal einen Job und es geht nicht, dass hier so rumsteht, dann du stinkst nach Scheiße und geht ihn dann halt dann plötzlich wirklich sehr, sehr übel an. Und ja, er packt das Geld dann auch wieder weg und ja, macht dann eben was anderes, dann macht den Aktenkoffer auf. Und der Obdachlose denkt dann noch so, er sagt sogar noch so, oh ja, ja, ne, und freut sich schon, dass er jetzt irgendwie ein dickes Bündel Geld oder sowas bekommt. Aber das kriegt er nicht, sondern er kriegt dann eben von Bateman den kalten Stahl in Form eines Messers in den Bauch gerammt.
Ja. Ist es derselbe Amt? Ja, ist es, ne? Ich weiß aber nicht genau, ob er direkt von da hingeht, aber er hat doch dann diese Verabredung, er hat sich doch mit Paul Allen verabredet in das eine Restaurant dort. Ich glaube, er geht doch direkt von dort dahin, oder?
Ach so, ja, so ist es, genau. Nicht auf dem Heimweg, sondern auf dem Weg zu der Verabredung, genau. Also er kommt aber aus dem Büro, ja.
Und der sitzt halt, ist mehr oder weniger schon, also der ist relativ schnell betrunken und dann
Ach so, übrigens, ja. Ist natürlich auch gerade, müssen wir vielleicht auch noch
wird verwechselt.
Das ist vielleicht auch noch doch eine, ich finde das schon relativ hart, man muss auch so sagen, noch, er tötet auch den Hund, ne?
Ja.
Ja.
Und das nicht gerade irgendwie schnell, sondern er tritt den halt kaputt.
Ja.
Sieht man zwar nicht, aber das finde ich schon auch nach wie vor. Das ist echt eine üble, also, na klar, ist jetzt nicht übler, als dass er den Obdachlosen absticht, aber dass er da diesen Hund kaputt tritt, irgendwie, und du hörst halt den Hund nur jaulen, das ist schon auch ziemlich übel. Also, er kennt ja, da auch wirklich halt keine Gnade vor irgendwelchen Lebewesen.
Genau. Siehst du halt, dass auch, selbst wenn er jetzt vielleicht beim Obdachlosen noch so ein eingespieltes Motiv, so ein in Anführungszeichen Motiv existiert hat, weil er ihn dann irgendwie genervt hat oder so. Es ist halt, dann siehst du spätestens vom Hund, dass es komplett irrelevant ist. Auch noch dazu, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, Chris. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber so bei der Recherche bezüglich der Sachen, die jetzt halt da ausgelassen wurden, gab es wohl auch unter anderem in einem Zoo einen minderjährigen Jungen, den er halt so ähnlich wie halt jetzt hier den Obdachlosen getötet hat. Und das ist halt auch, ja, das siehst du zumindest hier beim Hund nochmal, dass er wirklich halt, es ist irrelevant, ob die Person oder der Mensch irgendwie ihm schlecht erscheint, weil ich denke mal, das kannst du weder beim Hund noch bei einem kleinen Jungen irgendwie verantworten.
Es ist tatsächlich so, dass die Figur Bateman tatsächlich, also so wie sie Christian Bale performt oder so wie sie im Drehbuch geschrieben ist, gar nicht mal so viel mit der Figur im Buch zu tun hat. Also es wurde ja teilweise zumindest von den großen Fans, so wie das immer ist, der Romanvorlage wurde tatsächlich das auch eher kritisiert. Also es häuft sich in dem Zusammenhang eher immer die Meinung, dass der Film ein sehr guter Film ist, aber als Adaption nicht taugt. Aber man muss halt, okay, wie gesagt, man okay, muss halt auch irgendwie dann bedenken, wie willst du das, also man kann ja nicht immer 1:1 verfilmen, das funktioniert ja teilweise auch immer nicht. Und ich denke mal, in dem Sinne ist das schon, also ja, vielleicht ist es so, als Adaption, wenn man das 1:1 haben will, taugt es wahrscheinlich eher weniger, aber als Film für sich genommen auf jeden Fall. In diesem Restaurant dann, als er dort mit Ellen sitzt, kommt dann der Running Gag des Films zum ersten Mal, glaube ich sogar, erst zum Tragen, ich weiß gar nicht mehr, oder war das vorher auch schon? War auch schon bei der Visitenkarten-Szene, glaube ich, auch schon diese Verwechslung.
Die Verwechslung?
Ja.
Deswegen, genau, er hat ihn ja auch dann mehr oder weniger, na, nicht nur deswegen, aber ich nehme an, auch deswegen in dieses mehr oder weniger Shabby-Restaurant eingeladen, weil er halt wusste, okay, er denkt nicht, ich bin Bateman, sondern er denkt, ich bin, wie heißt er, Markus Halberstam oder was?
Ja, irgendwie so.
Ja, und darüber hat dann halt auch die Chance, quasi sich als Markus auszugeben und dann halt mehr oder weniger, ja, den Mord zu vertuschen oder durchzuziehen.
Ich finde,
war auch nochmal auch wenn es nur Backtracking ist, aber auch eine ganz coole Szene, wenn er beim ersten Mal Paul Allen reinkommt und ihn verwechselt und dann auch die Off-Stimme von Bateman sagt so, ja, verwechselt mich. Aber es auch, gibt auch sehr viel Sinn, weil Markus trägt den gleichen Anzug wie ich, er hat die gleiche Brille, er geht zum gleichen Friseur, auch wenn meine Frisur ein kleines bisschen besser ist.
Ja, eigentlich sehen alle gleich aus.
Ja, ja, alle ist wirklich, sie sehen wirklich alle gleich aus. Natürlich sind sie im Gesicht nicht identisch, aber dadurch, dass wirklich alle anderen Sachen von der Frisur bis zu den Klamotten, von der Art, wie sie sich bewegen und geben und reden, ist es halt komplett identisch. Und das macht es dann halt so brillant. Und weil es passiert halt wirklich fortlaufend, wirklich bis zum Ende wird es durchgezogen, dass so dann irgendwann gar nicht mehr weiß, wer gibt sich jetzt als wer aus und wer denkt gerade, wer ist und so. Das ist fantastisch gemacht. Das gehört auf jeden Fall zu den großartigen Momenten dieses Films. Es geht irgendwie, ich glaube, auch bei diesem Dinner kommt das auch zum ersten Mal zur Geltung, dass die Leute sich auch einfach gar nicht zuhören, weil Bateman erzählt ja hier zum ersten Mal einer Person direkt von seinen Leidenschaften, was er so macht. Und mit Leidenschaften wissen wir ja, was er damit meint, also eher so die Blutlust. Und Alan übergeht das einfach komplett. Also er überhört das einfach und redet, man merkt einfach, die hören sich alle gerne selbst reden, aber keiner hört dem anderen irgendwie zu. Und so kommt es dann auch, dass Alan mit zu Bateman heimgeht. Und dann haben wir jetzt quasi die erste Mordszene. Und auch die Art und Weise, wie Bateman das durchzieht, hat ja hier auch Stil, würde ich sagen. Also er redet ja gerne über Musik. Das ist natürlich auch nochmal so ein Thema für sich hier. Das passt halt auch perfekt zu Bateman. Also Batemans Lieblingsmusik sind halt so Sachen wie, was hat er gerne? Whitney Houston,
Huey Lewis,
was lief da noch? Phil Collins und Genesis und sowas. Und das ist halt alles so diese, sag ich mal, also ich mag es persönlich auch gerne, aber es passt halt auch perfekt zu diesem Charakter, dass es halt einfach total überproduzierte Popmusik ist, also wo wirklich im Studio alles rübergehauen wurde an Effekten und Klangsachen. Also wer sich zum Beispiel mal so ein, jeder weiß, wie ein Schlagzeug klingt und hat's im Ohr, und wenn man sich diese Musik aus den 80er Jahren anhört, diese Popmusik mit so leichten Rock-Einflüssen, da klingt ein Schlagzeug halt ganz anders, weil es so überproduziert ist und es klingt alles so clean und klar, und es passt halt auch perfekt dann zu so einem Charakter wie Bateman, und der redet dann halt über so eine Musik auch, als wäre das irgendwie Beethovens 5. Symphonie oder sowas. Und, aber er sagt sogar selbst einmal, das sagt er sogar, wenn er später dann über Genesis redet, und es ist ja auch ulkig, dass er dann ja da die Zeit von Genesis bevorzugt mit Phil Collins als Frontmann, obwohl, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist nachgewiesen, aber es ist ja schon allgemein anerkannt, dass die Zeit mit Peter Gabriel ja eigentlich die große musikalische Schaffensphase war von Genesis, aber eben halt nicht die kommerziell erfolgreiche. Und dass er, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Naja, du warst auf jeden Fall, du wolltest, glaube ich, sagen,
untermauern, dass eben dieses glatt gebügelte Musikgenre zu ihm eben passt und dass er das hervorhebt und sich da eben profiliert, auch mit seinem Wissen so ein bisschen vor diesen.
Ach so, genau, jetzt weiß ich wieder. Er sagt dann über Genesis, ja, die alten Sachen, die waren auch nicht schlecht, aber die waren mir zu künstlerisch, sagt er dann noch. Das war es, genau. Also über die eigentlich guten Sachen von Genesis, das war ihm dann zu künstlerisch. Also da gesteht er ja sogar fast ein, dass es ihm vielleicht fast zu niveauvoll ist dafür. Ja, also er ist dann mit Alan in seiner Wohnung. Pascal, er hat ja schon ein bisschen was prepared, ne?
Genau. Der Alan ist maximal abgefüllt, Paul Allen, und sitzt dann da. Es ist halt, glaube ich, die Kultszene generell des Films. Wahrscheinlich noch mehr als die Visitenkarten, oder ist auch scheißegal, vielleicht nehmen die sich auch nicht viel. Auf jeden Fall sitzt er da halt irgendwie auf dem Sofa, alle Möbel sind schon extra mit Bettlaken oder sonst welchen Textilien so versehen, dass etwaige Blutspritzer jetzt nicht direkt die Möbel beschädigen. Und es liegt halt wie in so einem schönen Wellensittichkäfig halt überall Zeitungspapier unten auf dem Boden, was dann Ellen auch so nach und nach so ein bisschen rafft und mal so fragt, so, hast du einen Hund, was ist hier los? Während er aber so benebelt ist, dass er auch einfach nur so da mehr oder weniger komplett stoned da sitzt, während halt, ja, Bateman sein Programm abzieht, ihm halt so coole über Huey Lewis unterhält.
Ja, das war erzählt. Das, wo Hip to be Square läuft, ne?
Ja, genau, Hip to be Square. Und auch rhetorisch, er hat diesen unfassbar tollen sagt man Duktus, ich weiß nicht, aber du kannst, wie er das erzählt, dieser Monolog, der ist so irgendwie so ein bisschen mitreißend und auch motivierend. Das ist so eine, eigentlich eine rhetorisch ziemlich coole Rede fast schon noch, wenn das Thema jetzt unfassbar trivial ist. Naja, aber das ist halt das, was du hörst. Und parallel dazu siehst du halt, wie im Hintergrund immer so ein bisschen rumläuft, so einen kleinen Moonwalk macht und ja, sich seinen Regencape anzieht, die Axt rausholt und dann die letzte Frage irgendwie von Elnan, trägst du eine Regenjacke? Ja, wirklich, ich trage eine Regenjacke. Ist das nicht irre? Ist das eine Axt? Ja, das ist eine Axt. Und dann rastet er komplett aus, snappt und ja, Paul Allen ist Geschichte. Es ist eine sehr, also ja, die Szene, also die und die Kreditkarten, will ich immer sagen, Visitenkartenszene sind auch so die, die man sich mal, oder die ich mir dann immer mal ab und zu einfach so auf YouTube anklick, weil ich einfach nur diese Szene sehr mag.
Ich merke schon, Bateman ist so ein Vorbild für alle hier. Ich habe das gestern schon gemerkt, als ich mit André gequatscht habe. Das Kuriose ist, ich finde, die Szene hört ja, also die, klar, die Szene ist hier zu Ende, aber ich finde das Fantastische hört einfach trotzdem nicht auf, weil du halt danach diesen Moment hast, wie er einfach, und das ist halt immer, das ist halt dieses tolle Motiv daran, du hast halt so einen Typen, es ist halt Bateman, das ist ein Typ, der trägt einen Anzug, der sieht gut aus, der kommt bei allen gut an und so weiter, da denkt halt niemand, oder mittlerweile wissen wir, dass hinter solchen Leuten auch mal Mörder stecken, aber es war halt noch zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, ey, das ist doch der Typ, der ist doch toll, warum sollte der Leute ermorden, der hat doch alles, und deswegen kommt er halt so unbehelligt mit allem durch und wie er einfach so vollkommen provokant diesen fucking Leichensack durchs Hotel schleift.
Ja, das ist so gut.
Das ist fantastisch, vor allem, wie sie die Blutspur noch hinterherzieht.
Er grüßt den Pförtner noch irgendwie, dann kommen noch Leute vorbei, mit denen er auch redet, wer, die doch fragen so, oh, was ist denn das für ein schöner Sack, so, was ist das für Material? Was ist für Material? Das ist so gut.
Das ist großartig, ja.
Ja, niemand würde ihn hinterfragen, weil er halt einfach er ist.
Und er gibt sich halt auch null Mühe. Er fährt ja dann in die Wohnung von Paul Allen, hat ja quasi den Schlüssel. Er sagt das ja auch noch, das habe ich natürlich vorher schon bevor es schmutzig wurde, aus seiner Hose genommen. Und er spricht dann auf den Anrufbeantworter im Namen von Paul Allen, um irgendwie zur Erkennung geben, dass Paul Allen natürlich nicht tot ist, sondern noch lebt und jetzt nach London reist. Aber er verstellt halt nicht mal seine Stimme. Er redet einfach ganz normal wie Patrick Bateman.
So ein bisschen. Also im Original macht es, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es in der deutschen Synchro ist, er macht es ein bisschen, aber halt maximal stümperhaft. Genauso wie er ja auch überall seine fucking Fingerabdrücke in der Wohnung verteilt. Und das ist ja auch schon in den 1980 oder 87, wenn der Film spielt. Ja, es ist halt einfach maximal naiv, aber ja, genau wie du sagst halt so. Das ist so dieses, ach komm, jetzt wir machen hier mal was, wir stopfen irgendwie einen Koffer mit seinem Scheiß voll und behaupten, er ist nach London geflogen, passt schon. Dieses Gefühl der ja Unangreifbarkeit oder die Unantastbarkeit ist ja wird sehr deutlich, definitiv.
Ja, Ziel Batemans ist es jedenfalls, das irgendwie so darstellen zu lassen, dass Alan einfach einen Ausflug war nach London gemacht hat, eine geschäftliche Reise und dass ihn deshalb erstmal niemand vermissen kann. Am nächsten Tag sehen wir dann, wie Bateman mal wieder im Büro chillt und mit Kopfhörern Lady in Red hört und dann kommt zum ersten Mal Willem Dafoe als Detective ins Spiel. Und ich finde, auch das ist tatsächlich jetzt vielleicht keine überragende Szene, weil der Film halt andere memorable Scenes hat, aber auch diese Verhörszene, diese erste, die ist eigentlich auch ziemlich gut geskriptet, finde ich.
Ja, definitiv, also liebe ich. Lustiger Trivia-Effekt dazu nochmal. Es war wohl so, dass Mary Harron hat die Szene mit Willem Dafoe wohl dreimal gedreht und einmal sollte er quasi komplett so spielen, als wäre er sich sicher, dass Bateman Allen umgebracht hat, einmal so, als wäre er sich unsicher und einmal so, als hätte er nicht mal den Verdacht, dass es wäre. Und dann haben sie das so zusammengeschnitten, dass es halt so quasi flackert immer in diesen Dialogen hin und her. Und irgendwie finde ich das auch, es ist auch die Figur von Willem Dafoe natürlich auch grandios gespielt, weil toller Schauspieler. Macht aber auch, also dieses Gegeneinander macht super viel Spaß, weil auch durch dieses Flackern der verschiedenen, mal ist er so, wirkt er wie so, ja, natürlich waren sie es nicht und ich muss hier nur ein paar Fragen stellen. Und dann bringt er wieder so Sachen raus wie, guck mal hier, meine Huey Lewis CD. Keine Ahnung, wie er darauf kommt. Oder es ist, ja, macht unfassbar, also finde ich die, alle Szenen mit den beiden sind grandios, wenn auch nicht wirklich zielführend, weil das ist halt einfach so ein Nebenbei-Story-Zweig, der nirgendwo hinläuft eigentlich.
Naja, sie brauchen ihn halt, ne? Weil wenn er niemand ermitteln würde, wäre es halt unglaubwürdig. Aber ja, mit deinem Trivia-Effekt, genau. Jetzt macht es auch Sinn, weil das ist wirklich, das finde ich halt auch, das wusste ich gar nicht, aber das macht komplett Sinn. Weil es ist immer, wie du sagst, manchmal hast du das Gefühl, er stellt Fragen, die so völlig ins Leere laufen, wo du halt genau. Als Zuschauer auch weißt, so ja, da hat Bateman halt ein safes Alibi. Und dann stellt er aber wieder direkt so ganz direkte Fragen, als ob er es schon wüsste. Also wirklich komplett schon wüsste. Dann fragt er halt wirklich auch ganz direkt so wirklich nach Details, die schon quasi auf ihn hindeuten als Täter. Und trotzdem, ja, aber im Endeffekt ist er, wie du sagst, kommt da nichts bei rum. Weil am Ende vom Lied sagt er dann, ja, dann, wenn sie da was wissen, melden sie sich und geht halt. Und du bist trotzdem, ja, hast du das Gefühl nach dem Gespräch, eigentlich weiß er nichts. Vielleicht aber auch alles. Ja. Also das ist so, genau. Ja, das ist schon ziemlich gut.
Es kommt dann die Szene, die ich vorhin schon mal angekündigt habe. Dann sehen wir Bateman wieder mal beim Sport, wie er dort seine Sit-Ups macht. Und das spricht ja für seine Persönlichkeit, dass er Sport macht und dabei einfach Texas Chainsaw Massacre guckt. Das ist natürlich eine schöne Referenz. Aber zeigt auch viel von Batemans gestörtem Charakter, glaube ich.
Mhm. Ja, definitiv. Ich habe das jetzt, ich vergesse es auch immer wieder, ist auch so ein Fakt, den ich immer wieder aufs Neue dann entdecke. Ja, ist toll. Ist, ja, einfach eine sehr skurrile Einstellung, wie du halt einerseits siehst, wie er auch einfach auch mal an Christian, also Kompliment an Christian Bale, der sich ja sowieso für seine Rollen immer unfassbar in jedwede Form bringt,
das ist ein die er dann.
Das ist er allerdings. Wie auch wie das durchzieht, sieht wirklich sportlich aus und ja, ist halt unterstreicht seinen gestörten Charakter aber umso mehr dabei. Weiß ich nicht, ich meine, wir gucken das ja auch und theoretisch.
Ja, ich mach dabei aber meistens das auch mal keinen Sit-Up. Aber ich mach nie Sit-Ups.
Nee, Wochen. Aber.
Also es ist halt so, ja. Als wenn du den jetzt irgendwie beim Kochen guckst oder irgendwie beim Kaffee trinken ja. Mit Oma oder sowas. So in dem Stile musst du dir das ja vorstellen. So, keine Ahnung.
Coole Oma.
Ist schon ein bisschen strange, aber auf jeden Fall cool gemacht. Der Film nimmt jetzt so ein bisschen an Drastik zu. Wir haben dann so den Moment, in dem Bateman mit einer Limousine durch, ist das eigentlich New York, ja, ne? Durchs dunkle New York fährt und eine Prostituierte anspricht aus der Limousine heraus, um sie mitzunehmen. Sie ziert sich erst so ein bisschen, weil sie meint, das dürfe sie nicht und macht sie auch nicht. Und als dann die Geldscheine wedeln, kommt sie dann doch mit. Und er gibt sich dann hier als Paul Allen auch aus. Das ist natürlich wichtig für die Geschichte. Und dann passieren so wieder ganz merkwürdige Sachen. Wie er sie quasi in seine Wanne lässt und hier das ist einer der teuersten Chardonnays, die es überhaupt gibt und so weiter. Und dann aber wieder so, er hat dann auch so ein, wie sagt man, du hast ja eben, wie hast du es gesagt, so ein, eigentlich so einen brillanten Duktus drauf, aber dann fallen dann immer so Sätze, die eigentlich jetzt, die man nicht erwartet von so Leuten aus diesen Kreisen, zumindest das, also man weiß natürlich, dass die Leute auch an sowas denken und vielleicht privat auch so reden, aber man kann sich das immer so schlecht vorstellen, aber dann sagt er einfach, ja, ich will jetzt, dass du dir deine Vagina wäscht. Von hinten, so einfach so aus dem Nichts heraus. Und er lädt dann ja noch eine Dame ein, Dame in Anführungszeichen, und möchte quasi dort einen Dreier mit den beiden machen. Und erstmal legt er dann Phil Collins auf, und das ist dann der Dialog, den ich vorhin, der Monolog, den ich vorhin schon angesprochen habe, wo er dann halt sagt, ja, er mochte Genesis, aber erst seitdem Phil Collins im Vordergrund ist. Und er bereitet dann nebenbei aber einfach den Sexakt schon vor. Also er stellt die Kamera auf und positioniert die beiden und redet dabei aber die ganze Zeit über Musik und sagt dann aber so nebensächlich, ja, geh du mal runter auf die Knie, damit Sabrina dein Arschloch sehen kann. So, und danach sagt er aber auch, und das ist Susudio von Phil Collins, ein brillanter Song, so weißt du, so einfach danach,
so in einem Kontext. Ja, es ist so komplett, das ist wirklich, das überrascht dich auch immer so währenddessen so wieder, es kommt so ganz kalt und du merkst auch immer so eine Reaktion der Damen, wenn dann immer so, er hält halt da gefühlt 3 Minuten über Musikmonologe und dann plötzlich droppt er halt sowas und die guckt auch immer jedes Mal dann so verstört, so, was? Und es ist halt wirklich, es ist so gut auch getimed einfach.
Und das ist dann der Punkt, du merkst dann halt einfach, wie gesagt, ich habe den immer als Horrorfilm geguckt, bis ich ihn jetzt halt zum vierten Mal gesehen habe und ihn einfach mal wirklich auch mit dem Ansatz einer Komödie, also schon direkt rangegangen bin an den Film und es ist einfach, also klar, es ist eine Satire vor allem, aber es funktioniert einfach brillant als Komödie, ne? Ist einfach so.
Ja, er ist einfach skurril. Er ist skurril lustig. Also, auch wenn die Thematik natürlich eben eigentlich eine schwere ist oder beziehungsweise halt eine brutale Serienkiller-Geschichte, aber wie sie halt eben verpackt ist, ist absolut durch diese ganzen Überhöhungen, die du halt drin hast, gibt es eigentlich keine Szene, wo du nicht zumindest mal schmunzeln musst.
Ja, absolut. Und ich finde an dieser Szene auch so toll, dass du er hat ja offensichtlich diese ganz, ganz krass konkrete Vorstellung davon, wie dieser Sexabend abzulaufen hat. Und auch, dass er halt dann quasi immer parallel ist er Regisseur seiner komischen Sexfantasie. Deswegen muss er diese Ansagen machen. Und gleichzeitig spielt er halt aber auch gefühlt immer so die Hauptfigur, weil er dann halt irgendwie niemand interessiert es ja, deswegen nenne ich ihn jetzt mal dämlichen Monolog über Phil Collins, der nicht mehr irgendwie ins Leere laufen könnte, abhält, während er, ja, da alles andere vorbereitet. Ist auch halt wieder so ein tolles Beispiel für seinen absolut wacken Charakter, beziehungsweise seine, ja, psychotische Ader.
Und Teil ist natürlich aber halt auch dann eben, wie er beim Akt.
Ja.
Ja, das ist großartig.
Verhält, ja. Wenn er dann da mit irgendwelchen Freidenkerposen und Panzergeneral sitzt auf dem Panzer und wir fahren jetzt ins Land und mit dem Finger so deutet zur Kamera so, hier ist der Held und macht und lässt seine Muckis spielen und spannt seinen Bizeps an, während er da eben eine von den Damen von hinten nimmt und er ist halt der komplette selbstverliebte Schleimer, so, das ist wirklich,
ja. Ich habe ja die jetzt auf der neuen Blu-ray-Veröffentlichung von Koch Media ist ja jetzt auch endlich die Unrated-Version mal drauf gewesen und da ist halt diese Sexszene insgesamt noch ein paar Sekündchen länger und es ist einfach, allein dafür lohnt es sich schon, weil er halt auch diese Blowjob-Szene, die in der normalen Fassung ein bisschen geschnitten wurde, halt länger ist und es ist einfach genial, wie er, also man kennt das ja aus gewissen Filmen, dann gucken die Männer halt dahin, was die Frau macht mit ihrem Mund. Und er guckt halt in den Spiegel und guckt sich sein eigenes Gesicht an. Dabei ist es halt einfach genial. Einfach so, als ob er sein eigenes Reaction-Video über sich selbst anguckt, so in dem Moment. Das ist einfach fantastisch. Ja, es ist wirklich eine großartige Szene. Sie ist natürlich auch irgendwie auch grausig dabei, weil es ist halt irgendwie auch, es ist ja trotzdem nicht, also es ist irgendwie lustig, aber es ist trotzdem, schwebt trotzdem schon so was Unangenehmes mit drin, obwohl ja hier erstmal noch nichts passiert weiter. Was dann wirklich lustig ist, ist dann das müsste auch das nächste gewesen, aber es kommt, ist diese Klo-Szene mit dem ekligen Kollegen, mit diesem über, wie nennt man, ja, der ist ja auch schwul, wie sich ja nun auch herausstellt dann, dass das alles so ein bisschen zum Schein ist, aber der ist ja auch so weird, der trägt ja auch ein Toupet und so, glaube ich, ne, sein komischer Kollege mit den roten Haaren und.
Louis heißt er, glaube ich, ja.
Louis.
The biggest doofus in the company, ja.
Und der macht ihn irgendwie so wütend, dass er ihn auf Klo eigentlich von hinten erdrosseln will, aber dann irgendwie doch nicht kann. Und Louis denkt dann, dass Patrick schwul ist und ihn einfach so ein bisschen streicheln möchte im Nacken. Und das ist auch wieder so geil, wie dann Louis irgendwie sagt, oh, Patrick, das hättest du doch sagen können. Warum muss es denn hier sein und so? Und Bateman geht einfach wieder so. Und das ist auch wieder, so eine Randnotiz, die man gar nicht so bemerkt, aber er wäscht sich die Handschuhe. Wie geil ist das denn?
Ja.
Also, dass man sich die Hände wäscht, aber er wäscht sich die Handschuhe im Waschbecken. Also, er trägt die Handschuhe noch auf den Händen und wäscht sich diese, weil er so angewidert ist von Louis.
Das ja, genau, also, aber das passt ja komplett zu seinem Fimmel. Er hat es ja auch bei sich zu Hause. Wenn da jemand irgendwie einen Kaffeelöffel auf den Tisch legen will, dann schreit er sofort so, nicht auf den Tisch legen. Also, er hat ja auch komplett so einen Ordnungs- und Reinlichkeitsfimmel. Deswegen passt es halt komplett. Er hat ihn berührt mit den Handschuhen, deswegen muss er sie waschen, weil Ekligkeit an ihnen klebt.
Ja, dann kommt der Running Gag, den Pascal angesprochen hat, dann kommt Louis noch, Patrick, wo willst du denn hin? Und dann sagt er, ja, I need to bring back some more videotapes oder sowas.
Ja. Was eben bei der Sexszene ist ja auch noch eine, ich weiß nicht, ich glaube im Buch mehr Kultszene, weil da sagt, im Buch ist es wohl Don't Touch the Rolex, aber Rolex hat sich hier verweigert, quasi erwähnt zu werden in dem Film, deswegen liegt er noch mit den Prostituierten im Bett und sagt, Don't Touch the Watch, ist auch sehr skurril.
Ja, stimmt.
Und dann, ja. Ich hab mich dann ist es ja quasi so, fragen sie mal, dürfen wir jetzt gehen? Und er sagt, na, wir sind jetzt noch nicht fertig, holt einen Kleiderbügel aus dem Schrank und dann Schnitt sieht man, wie die beiden, jetzt aber durchaus mit blutiger Nase und einigen Striemen auf dem Rücken, dann das Apartment verlassen. Also, ja. Hab mich mal gefragt, was jetzt genau passiert ist, aber mit Sicherheit nichts Gutes.
Das ist auch in der Unrated nicht zu sehen, tatsächlich. Also es wird dann wirklich nur angedeutet. Aber ich fand's witzig, dass du es mit Rolex gesagt hast. Es kommt ja später auch noch eine Szene mit Whitney Houston, wo The Greatest Love of All im Hintergrund läuft und wer da sich so ein bisschen auskennt, wird feststellen, dass es einfach nur so eine nachgespielte, ja, MIDI-Datei ist, die da läuft, sag ich's mal, und nicht der Originaltrack, weil auch Whitney Houston sich geweigert hat, dass ihr Song dort in dem Film läuft.
Ja, auch ganz viel. Also ich dachte, da findest du auch eine Liste, auch dieser Schlafsack, wo er da die Leiche drin transportiert, der hätte eigentlich von einem anderen Fancy-Nobel-Hersteller her sein sollen, aber selbst die wollten das nicht. Also, ja.
Warum denn eigentlich nicht?
Hätten die mal gewusst, dass es ein Kultfilm wird.
Ja, sag ich dir.
Es kommt dann eine Szene, die da hätte ich gerne ein bisschen drüber diskutiert, ein bisschen tiefgründiger. Kennt man ja von uns nicht. Seine Sekretärin kommt ja dann zu ihm nach Hause, die bei der man schon merkt, das ist irgendwie eine Frau, die er ja eigentlich durchaus mag und glaube ich auch so ein bisschen zu schätzen weiß. So behandelt er sie zumindest so. Er behandelt sie zumindest nicht so, wie er mit anderen Frauen umgeht. Und das merkt man dann halt auch in dieser Szene, obwohl es da auch natürlich wieder was, naja, witzig in Anführungszeichen, als er den Kühlschrank öffnet und dort, wessen Kopf lag da nochmal? Da lag doch irgendein Frauenkopf drin, ne? Im Kühlschrank.
Ja, das muss. Ich weiß, dass er, also ich habe auch gelesen, dass er im Buch seine Ex-Freundin ja noch umbringt und der Film macht ja ein paar Sachen, die quasi auf Sachen verweisen, die hier nicht gezeigt werden, aber im Buch dann durchaus existiert haben, weil auch später im Dialog an seinen Anwalt sagt er ja auch, erzählt er ja auch von Morden, die wir gar nicht gesehen haben.
Ja, das stimmt.
Und ich denke mal, das wird auch einer dieser Morde gewesen sein. Es könnte seine ehemalige Verlobte gewesen sein, die dann
nicht mehr lebt. Nee, die kommt danach nochmal.
Stimmt, die kommt
wirklich danach.
Die Trennung ist ja noch erst.
Weil Lenny ja später sich trennen will, das ist sie nicht.
Genau, wir lernen ja auch erst später, als die alle noch zusammen im Restaurant sind, diese andere Frau kennen, die ganze Zeit auf Drogen ist. Und da ist sie auch noch
dabei. Ja, die kennen wir schon, aber ja. Ja, hast recht.
Auf jeden Fall ist seine Sekretärin da und er hatte eigentlich auch vor, sie umzubringen, aber er macht es dann nicht. Wie würdet ihr das interpretieren? Ist es einfach so, dass er bei ihr dann eine Grenze zieht, weil er da doch irgendwie was Unschuldiges oder irgendwie, keine Ahnung, also warum macht er das nicht?
Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ich meine, du meinst gerade so, er behandelt sie anders, ja, aber trotzdem ist er ja nicht durchgehend nett zu ihr. Zum Beispiel im Büro sagt er auch ständig, so zieh dir mal was anderes an, du siehst halt scheiße aus.
Ja, aber ich glaube, das meint er in dem Sinne gar nicht so böse. Er sagt ja sogar, dass sie eigentlich so gut aussieht, dass sie was Besseres tragen könnte, will er eigentlich.
Ja, aber in seiner Art heißt es ja trotzdem eigentlich nur, also mal runtergebrochen heißt es, zieh was anderes an, damit ich was zu gucken habe. So
oder damit ich auch eine heiße Sekretärin habe wie die anderen.
Ja, genau. Sagen. Also ich glaube nicht, dass er das jetzt irgendwie positiv meint, damit sie sich besser fühlt. Also es geht ja nie um er ist ja schon ein Egoist, so er denkt ja nicht an andere. Ich denke auch eher, es geht in die Richtung so von wegen, so er weiß, dass er sie noch braucht. Sie hat seine Termine im Blick, sie kontrolliert so seinen Tagesablauf mit. Und ich glaube, er weiß halt, dass er sie nicht killen kann, weil er braucht sie halt jetzt aufgeschmissen. Und wahrscheinlich findet er so schnell auch keine neue. Und gleichzeitig, ich glaube schon, er findet sie halt trotzdem auch ganz heiß so. Und wagt aber gleichzeitig auch nicht den Schritt, dann eben weiterzugehen mit ihr, eben auch weil er sie jeden Tag auf der Arbeit hat. Und man weiß ja auch aus dem Grund heraus, wie er seine quasi noch Freundin, später dann Ex, behandelt. Dass er immer viel Abstand zu seinen Freundinnen braucht. Die sehen sich ja im Film so dreimal gefühlt. So. Also er sieht sie ja sehr selten. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er jemanden da mit jemandem anbandeln möchte, der quasi jeden Tag vor seiner Bürotür sitzt. Also ich glaube, so das sind so verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Ich glaube, wie gesagt, jetzt nicht, dass er sie jetzt als einzige Frau da ultimativ herausheben möchte, sondern es geht schon prinzipiell auch immer um seine Interessen.
Findet ihr eigentlich, um jetzt mal kurz einen Einschub zu machen, nicht findet ihr, na doch, vielleicht gebt ihr mir recht, man hat ja auch von Christian Bale auch schon so einige Sachen so von Drehs und von Sets gehört, wie er sich dort manchmal benimmt. In meiner Vorstellung benimmt, jetzt abseits der Morde natürlich, aber benimmt sich Christian Bale privat, glaube ich, genauso wie Patrick Bateman, also in meiner Vorstellung.
Okay. Davon habe ich halt zu wenig gehört, als dass ich das einschätzen könnte. Ich habe jetzt immer so aus meinem Bauch heraus.
Also es war doch, André, vielleicht weißt du das, es war doch Bale, von dem es mal so ein Audiomitschnitt gab, wo er da irgendwelche Assistentinnen an irgendeinem Dreh richtig zusammenschreit und anbrüllt und sowas alles. Es ging mal irgendwie durchs Netz oder so. Deswegen kann ich die beiden nicht voneinander trennen. Also für mich ist Bale privat wie Bateman.
Kann ich halt leider auch nicht sagen, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus, habe ich nie was drüber gelesen. Richtig, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ich behaupte es jetzt und dann war es auch so.
Ja, das ist halt legitim. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist auch, dass er auch hier dieses typische Method-Acting in dem Sinne gemacht hat, dass er sich hier halt auch weit immer zurückgezogen hat, jetzt auf dem Drehset und da, um halt möglichst wenig irgendwie aus der Rolle rauszufallen. Und ja. Vielleicht war das ja auch diese Szene, was du meinst mit dem, also vielleicht war das ja auch Method-Acting.
Hattest du das gelesen auch, dass die Leute am Set teilweise nicht wussten, dass das Bale eigentlich Waliser ist und als er dann nicht in seiner Rolle war und seinen britischen Dialekt angeworfen hatte, die Leute dachten, dass er für eine andere Rolle übt.
Ja,
und nicht mitgekriegt haben, dass es sein eigentlicher Dialekt ist, seine eigentliche Mundsprache. Das fand ich auch ganz gut.
Ja.
Ja, Er trifft sich dann wieder mit der Prostituierten, die wir schon in der Szene davor hatten, und einer anderen Bekannten, mit der er mal was hatte, in Paul Allens Wohnung, und auch wieder natürlich als reines Sexdate. Und er möchte erst, dass die beiden sich miteinander vergnügen. In der Zeit redet Bateman dann über Whitney Houston, wird dafür sogar noch belächelt. Also es wurde zumindest mal kurz zugehört seitens der Frauen, als er über Musik geredet hat. Aber beim Sex ist es dann so, dass Bateman Elizabeth, so heißt die Bekannte von ihm, tötet, was auch ziemlich eklig war irgendwie, wo man eigentlich nicht so viel sieht, aber dann kommt wieder eine dieser Kultszenen, Christy, so heißt die Prostituierte, flieht und findet dann plötzlich die ganzen Leichen überall in Paul Allens Wohnung, die dort Bateman hingeschafft hat. Und Bateman rennt dann nackt, bewaffnet mit einer Kettensäge hinter Christy hinterher, die dann, die läuft dann in dieses, ein Hotel ist es ja nicht, wie nennt man, Apartment, im Flur dieses Apartment-Gebäudes, läuft sie weg und er läuft einfach nackt hinterher, lässt die Kettensäge laufen, so, obwohl da auch andere Leute wohnen, die das eigentlich mitkriegen müssten, aber da reagiert natürlich niemand drauf. Und sie läuft dann das Treppenhaus hinunter und er denkt sich, ach komm, warum soll ich denn hinterherlaufen? Und er berechnet einfach von oben den Winkel, in dem er die Kettensäge fallen lassen muss, und diese fällt dann in Christys Rücken und tötet sie. Krasse Szene, oder? Also so krass überspitzt eigentlich, aber sie ist trotzdem irgendwie ja widerlich, finde ich.
Absolut. Ich liebe die Ästhetik, wie wenn er das aus dem Apartment nackt mit dieser Kettensäge in seinem muskelbepackten Körper rausläuft, mit diesem irren Grinsen und dem Blut im Gesicht. Das sieht, ist ganz schräge Ästhetik, finde ich, aber könnte ich mir tausendmal angucken.
Also das, wie du gerade sagst, halt, dass es keiner mitbekommt, das finde ich ist, also für meine Interpretation ist das auch schon wieder so ein Element, womit da gespielt wird, das ist so typisch New York, so typisch Großstadt, das interessiert eh keinen, also da könntest du jemanden erschießen, es will keiner hören, die gucken alle Fernsehen und sind nicht da oder egal, das ist so New York, da kannst du in jeder Straßenecke, so, ich glaube, darauf spielst du an, so, ja, Straßenecke könnte einer erschossen werden, aber so im Big Apple interessiert das halt keine Sau. Darauf spielst du ein bisschen an.
Und könnte.
Bitte?
Könnte. Da merkt ihr diesen Punkt mal, den würde ich gerne auch später, wenn wir über das Ende reden, nochmal einwerfen. Ich habe da tatsächlich eine andere Interpretation, aber das passt erst zum Ende hin.
Ja, klar. Naja, und das mit dem Kettensäge fallen lassen, klar. Ist ein bisschen überspitzt, so die Zielgenauigkeit bräuchst du erstmal. Außerdem würde die Kettensäge nicht weiterlaufen, wenn du sie loslässt, weil die nur quasi läuft, wenn du den Zug halt ranziehst.
Das habe ich immer gefragt.
Aber ja, trotzdem ist auch eine sehr, sehr legendäre Einstellung einfach, wie sie da dann liegt und ausblutet und er danach das Bild auch dann von ihr malt, wie sie mit der Kettensäge auf dem Boden verblutet ist im Restaurant.
Es kommt dann ein Part, das ist für mich so die Minuten, die mir tatsächlich, die einzigen Minuten eigentlich am Film, die mir nicht gefallen. Das ist dann diese Geschichte, als er sich dort Geld am ATM, also an der Cash Machine, ziehen will und diese Geschichte
mit der Katze. Ja, vorher konnte man eigentlich die Szene mit der noch Freundin, ne?
Ja, ist gut, ich fand sie jetzt nicht so relevant, aber wir
können. Achso, okay, nee, deswegen habe ich es übergeleitet, weil er malt ja dann im Restaurant quasi das Bild der Leiche vom Vorabend. Das finde ich halt schon irgendwie auch ein bisschen, weil er bis dahin versucht er immer alles perfekt so zu decken. Und dann sitzt er da mitten im Restaurant, wo 100 Leute sind und malt halt dieses Bild von dem Mord von letzter Nacht und sagt seiner Ex, ich mach Schluss. Ich fand die Szene irgendwie ganz, ich find, die bleibt trotzdem hängen, bei mir zumindest.
Nee, das hast du vollkommen recht. Aber Pascal, wie hat dir das gefallen? Also er ist ja dann an dem Geldautomaten, ich weiß auch nicht, manchmal fallen mir die deutschen Begriffe einfach nicht mehr ein, ist auch merkwürdig, am Geldautomaten. Und es läuft eine streunende Katze ihm zu und plötzlich, und jetzt kommen wir nämlich der Sache schon ein bisschen auf die Schliche, auf die Interpretation, auf die ich mich persönlich geeinigt habe. Am Ende, aber auf dem Geldautomaten steht da drauf, irgendwas stand da, Inside Cat oder nee, was stand da drauf?
Feed the cat, weil.
Und er versucht dann die Katze dort in den Automaten reinzustopfen. Dann kommt eine ältere Dame von hinten an und fragt, was machen Sie da? Und er schießt sie dann einfach.
Genau. Und dann geht's halt komplett los und er hat einen, ja.
Ist auf der Flucht und läuft dann ins war das da schon mit der Schießerei, nee, wo er das Polizeiauto in die
Luft jagt? Ja, das ist genau der Moment, wo er dann Doch, bin mir sicher. Das ist auch eine sehr witzige Szene tatsächlich, wenn du halt siehst, wie er sich dann diesen kleinen Shootout abliefert und er es dann schafft, mit einer, ja, schick nochmal Pistole halt das Auto zum Explodieren zu bringen, was sicherlich auch mehr so nochmal so ein satirischer oder so ein, ja, Seitenhieb gegenüber den ganzen 80er-Jahre-Action-Tropes sein soll, weil er halt danach selber so fabelhaft so auf die Waffe guckt, so im Sinne von, das hätte eigentlich nicht funktionieren sollen. Aber ja, funktioniert trotzdem.
Es ist absurd, ne? Also ich finde die ganze Sequenz ist total absurd, weil sie irgendwie so auch gar nicht in die Stilistik des Films reinpasst.
Ja, hast schon recht. Aber, ja, definitiv. Und danach geht er, glaube ich, nur noch zurück ins Büro. Und
ins falsche Büro. Also es ist ja nicht mal sein Bürogebäude.
Ha, das habe ich tatsächlich nie so ganz mitgeschnitten, aber ich weiß halt, dass er, oder beziehungsweise danach ruft er dann halt seinen Anwalt an, ne? Das ist der Moment, ja?
Ja. Ja, das macht er.
Genau. Und da beichtet
sein langes Geständnis, ja. Nee, mach du.
Ja, nee, und dann er ist quasi einfach dann komplett aufgelöst und beichtet seinem Anwalt alles, was er getan hat und ja, ist dann einfach quasi die also er hat's, ja, hat gebeichtet und wirkt dann halt sehr aufgelöst. Auch lustig, ist, glaube ich, der einzige Moment, wo du auch so ein bisschen den Akzent mal raushörst, den er hat, ja, im Original tatsächlich. Ja. Und dann kommen wir eigentlich schon zum, ich sag mal, zur letzten großen Szene im Film.
Es deckt sich jetzt quasi alles so ein bisschen auf, beziehungsweise nicht. Denn am nächsten Tag will Bateman zurück in Pauls Apartment gehen und wahrscheinlich seine Spuren bereinigen. Muss dann aber feststellen, dass Pauls Apartment leergeräumt ist, zum Verkauf steht und einfach komplett gereinigt ist. Es ist nichts mehr von irgendwelchen Leichen zu sehen, kein Blut mehr. Er kontrolliert ja auch teilweise noch die Abstellkammer und so weiter. Und das finde ich jetzt relativ interessant, denn dort ist ja quasi schon ein Verkaufsgespräch. Da ist ja die Maklerin und mit Interessierten. Und jetzt können wir langsam theoretisch eigentlich schon so ein bisschen in diese Interpretation oder in diese Auflösung schon langsam reingehen. Hier stellt sich die Frage, also ich fand hier, man stellt sich natürlich die Frage, was ist da jetzt passiert? Also wenn da jetzt wirklich Leichen und sowas alles drin hängen würden und alles voller Blut, könnte man tatsächlich, und das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder die Sache, in die André vorhin schon reingehen wollte, Big Apple halt, das ist ein Gebäude, wo Apartments teuer vermietet werden und einen hohen Wert haben. Das macht sich natürlich nicht so gut, wenn dort irgendwelche Leichen gefunden werden und Morde geschehen sind. Und so ist die eine Theorie zumindest im Netz gewesen, dass halt die Maklerin das einfach hat beseitigen lassen und ignoriert hat, weil das könnte ja den Wert des Grundstücks oder den Wert der Wohnung senken, wenn man da sagt, ja, hier ist ein Mörder gewesen und hat so und so viele Leute umgebracht und so weiter.
Weil sie sagt, also sagen, man sieht ja auch an, so dass sie irgendwie, also sie sagt ja nicht so, oh, was wollen Sie denn hier, was machen Sie denn hier oder sowas, sondern sie sagt ja auch so, genau, bitte gehen Sie und kommen Sie nie wieder. So. Also sie ist schon sehr bestimmt, so dass er auch verschwindet.
Also es macht halt auch Sinn, weil es im Buch tatsächlich ein bisschen weniger Interpretationsraum dafür gibt. Also dort wird eigentlich schon dort wird tatsächlich gesagt, dass die Maklerin weiß von den Morden und auch, dass Bateman irgendwas damit zu tun hat. Aber das ist halt im Film letztendlich so ein bisschen, ja, nur durch diese Aussage, die André eben schon bestätigt hat, könnte man das so connecten. Also es ist ein bisschen undurchsichtig gemacht, wahrscheinlich auch mit Absicht, aber es ist zumindest auf jeden Fall diese Interpretationsmöglichkeit vorhanden durch das Verhalten der Maklerin auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Würde ich André recht geben, ja. Mhm. Und mir selbst auch. Seine Sekretärin, die Jean, die entdeckt ja dann quasi die detaillierten Beschreibungen und die Zeichnungen in Batemans Notizbuch und deckt quasi ja die Grausamkeiten Batemans sozusagen auf. Währenddessen trifft sich Bateman mit seinem Anwalt, wie hieß der noch, Harold, glaube ich, oder so, mit dem er ja in der Nacht zuvor auf den AB gesprochen hat. Und jetzt kommt es wieder zu einem fantastischen Dialog, weil auch Harold gar nicht weiß, wer Bateman eigentlich ist.
Mhm.
Und
er verwechselt ihn auch.
Er verwechselt ihn auch komplett und er sagt, glaube ich, auch noch irgendwie dieser Spinner Bateman und bla bla bla, irgendwie, das war auch in diesem Dialog mit drin, ne? Also er weiß ja nicht mal, als Bateman vor ihm steht, dass der Bateman vor ihm steht.
Ja, das passiert ja ein, zwei Mal im Film, wo sie dann immer sagen, ach, dieser Bateman, ne, obwohl sie ihn meinen, aber sie wissen halt nicht, wer er ist. Genau.
Das ist einfach grandios. Und Bateman versucht dann wirklich verzweifelt, absolut tief verzweifelt und mit purer Seriosität und Ernsthaftigkeit dem Anwalt nochmal zu erklären, dass er das war, der da auf den AB gesprochen hat und dass das wirklich so passiert ist und das auch nicht mehr lustig ist und er das jetzt ja einfach irgendwie auflösen will. Und jetzt kommt nämlich wieder der Punkt, da können wir direkt weiterinterpretieren. Dann behauptet aber Harold, also der Anwalt, dass das alles nicht sein kann. Paul Allen kann nicht umgebracht worden sein, weil er mit ihm in London zweimal essen war in der letzten Woche, vor zwei Wochen. Hm. Und jetzt ist natürlich wieder der Punkt, da sollten wir, das ist ja letztendlich auch das Ende, mehr oder weniger, dass zum einen Bateman davonkommt, weil einfach keinen das interessiert und keiner ihm das glaubt und es einfach nichts weiter passiert und einfach das Leben normal weitergehen wird. Jetzt ist aber die Frage, zum einen behauptet Harold nur, dass er mit Paul Allen essen war, weil er selber gar nicht weiß, wer Paul Allen ist und auch die wieder verwechselt hat. Das würde Sinn ergeben. Oder die andere Interpretation ist, also die würde dann auch, würde dann in die andere Richtung gehen. Also es gibt die Möglichkeit halt, dass er, also ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Also dass selbst der Anwalt, als er sich mit der Person gedacht hat, dass er dachte, es ist Paul Allen, aber auch wieder da eine ganz andere Person war und es gar nicht der echte Paul Allen war. Oder, jetzt kommt die andere Interpretation, alles, was passiert ist, ist nur im Kopf passiert von Bateman. Was dann wiederum alle anderen Szenen wiederum auch erklären würde, warum er zum Beispiel einfach mit einem Leichensack durchs Foyer gehen kann und diese ganzen Geschichten alle, weil sie halt einfach nur in seinem Kopf passiert sind. Weil quasi Bateman eigentlich nur diese Fantasien im Kopf hat, dass er das alles gerne machen würde oder gerne tun würde, aber tatsächlich nie gemacht hat. Jetzt kommt ihr mal ins Spiel, jetzt will ich auch mal was hören.
Also ich bin ja bei der letzten Erklärung, war ich aber eigentlich immer schon bei dem Film.
Macht für dich auch Sinn, oder?
Also sag ja, deswegen, so wie was, also deswegen haben wir bisher jetzt, aber haben wir ja quasi einfach nur über das gesprochen, was wir gesehen haben, ne, was der Film dir erstmal erzählt, so. Und deswegen die Erklärung halt mit der Kettensägengeräuschen, dies und das und jenes. Das bis zu dem Moment, wie gesagt, erklärt dir oder will dir der Film das halt so weiß machen, dass es halt eine große Stadt ist, in der keiner weiß, wer ist und alle sehen gleich aus und keiner kennt seinen Namen und hast du nicht gesehen. Und wie gesagt, alles ist beliebig. Und es ist genauso beliebig, da kann jemand vom Dach fallen, das interessiert keine Sau, weil es ist eine Weltmetropole und in jeder Ecke passiert irgendwas und eigentlich ist jeder nur auf sich fixiert und interessiert niemand, was der Nachbar macht. Aber eben mit der Schlussszene und dass er auch sagt, so von wegen, ich war mit ihm essen und so weiter. Zwar natürlich, es würde dazu passen, wenn man sagt, okay, er weiß nicht mal, wer Bateman ist, dann weiß er wahrscheinlich auch nicht, wer der Allen ist. Aber irgendwie, also irgendwie hat das für mich nicht die Auflösung. Für mich war die Auflösung des Ganzen, spulen wir aber zurück zum Anfang, wo er zum ersten Mal in dieser Bar steht und diese Tussi die ihn da so ein bisschen schroff an der Theke behandelt. Ja. Wo er sie dann anschreit, da mit der lauten, so dass sie es nicht hört, mit der lauten Musik im Hintergrund, von wegen, ich würde dich jetzt am liebsten, ne? Also, das war für mich eigentlich immer so der Punkt. Er würde gerne, so, weil alles ihn wahnsinnig macht. Und dann würde er gerne hingehen und Leute einfach mal abschlachten. So, nach dem Motto, ich hatte einen schlechten Tag, heute könnte ich einfach mal jemanden, der mir richtig auf den Sack geht, mal einfach mal so eine Axt ins Gesicht hämmern. Und, in meiner Auslegung ist dieser gesamte Film einfach eine komplette Satire-Überhöhung, einfach eben auf diese High Society Leistungsgesellschaft und zeigt halt am Beispiel einer Person, wie sie dich halt auch komplett mental zermürben kann, weil du halt solche scheinheiligen Probleme hast, dass sich kleinste Funken komplett überschnappen lassen, obwohl es komplett unnötig wäre, weil du das entspannteste Leben der Welt hast. Und wie gesagt, für mich ist der Punkt der, dass Bateman, er hat den Drang, das zu tun, aber alles, was man quasi sieht, ist seine Vorstellungskraft und eigentlich hat er niemanden im Film umgebracht.
Ja, ich finde es auch relativ deutlich dann in der Szene, die ich vorhin schon angemerkt habe, mit diesem mit dem Polizeiauto, was er da zur Explosion schießt und so weiter, alles.
Also die Szene halt auf jeden Fall, dieser Moment von dem Geldautomat bis hin dann zum quasi im Büro zum Geständnis, wo auch draußen der Hubschrauber kreist und ihn sucht. Stimmt. Und so. Das ist für mich so der Comic-Relief des ganzen Films, wo er dann auch sehr deutlich zeigt, so das passiert gerade nicht. Aber wie gesagt, in meiner Vorstellung auch, dass er dann in diese Wohnung kommt, wahrscheinlich war er nie in dieser Wohnung von Ellen. Die ist einfach, vielleicht ist er auch weggezogen. Und das ist die Auflösung. Er ist umgezogen oder was auch immer. Oder in der Wohnung war er vielleicht auch nie. Oder wie man uns auch zusammen reimen möchte. Wie gesagt, er spinnt sich ein gesamtes Konstrukt, weil er auch sonst quasi, er hat ja nichts im Leben. Er hat sein Frühstück, er hat seine Musik, seine Popmusik und er hat seine Muckis und sonst hat er einfach nur zu viel Geld und weiß nicht wohin mit sich irgendwie. Und das ist das so, das ist die Überhöhung, die er schafft, so diese ganze Society, in die er so zwingend rein will, macht ihn aber gleichzeitig auch so wütend, weil sie ihn auch so abfuckt. Und das ist so seine Flucht, so er könnte sie am liebsten, würde er sie alle erwürgen. Und das ist so meine Auflösung.
Ja. Ich bin auch auf der Seite, dass ich davon ausgehe, dass theoretisch eigentlich nichts passiert ist, beziehungsweise das ist genau das, was André gesagt hat. Es ist alles in seinem Kopf, er würde das gerne mal so machen. Und passt halt auch, also ich finde, das wird halt auch besonders deutlich an den Zeichnungen, die er gemacht hat und so weiter und so fort. Ich finde es trotzdem schön, dass der Film es ein bisschen offen lässt, weil man immer dann noch die Möglichkeit hat, auch sich diese andere Interpretation irgendwie zusammenzureimen. Ich mag auch so ein bisschen an der Idee, dass er es halt, dass das alles nur so seine Fantasien sind, wie er sie jetzt umbringen würde, passt auch so gut dazu, dass es halt auch die Morde, die wir gesehen haben, sind ja auch so unfassbar top inszeniert.
Ja, so ausladend.
Halt
ja. So,
genau, so und, wie halt ein normaler Mord nicht ablaufen würde.
Gleichzeitig auch irgendwie, jetzt nehmen wir mal den Mord von Paul Allen weg, den hat er ja schon relativ gut vorbereitet, aber was er dann alles macht und auch die anderen Gewalttaten, sie sind halt, er ist halt kein Serienkiller. Weil er ist einfach ein Serienkiller, der würde niemals so vorgehen, der würde das ganz anders versuchen zu vertuschen. Er macht es ja einfach gar nicht, er vertuscht ja nichts. Und wir müssen ja, nehmen wir mal an, es wäre Realität, was passiert, dann müsste man ja davon ausgehen, dass wir die Taten, die wir sehen von Bateman, die auch nicht seine ersten Taten sind, und niemand kommt über so einen langen Zeitraum damit durch. Und schon gar nicht, wenn er dann irgendwie noch auf Polizeiautos zur Explosion bringt und so weiter und so fort. Das funktioniert halt so nicht und deswegen macht es halt einfach absolut Sinn, dass er sich das ausdenkt.
Es ist ja auch so geil, der Szene, wo er auf das Polizeiauto schießt und es explodiert, und dann guckt er auch so völlig verwundert auf seine Pistole, weil er sich so denkt, so, wie geht denn das?
Ja.
Ja, das ist großartig, ja. Ich mag auch dann, ich glaube halt auch so diese ganzen blöden Monologe über die Musik, ist auch sowas, wie er sich denkt so, ah, ich bin schon ein cooler Typ, ich weiß ganz schön gut über meine Popmusik Bescheid, ich würde denen das noch so ein bisschen erzählen und so cool, smooth, alles so ein bisschen,
weil ich habe die Kontrolle, ich habe die Macht.
Genau, ja, genau. Und dadurch passt das irgendwie ganz gut.
Ja. Es spielt halt auch gut damit. Das ist halt so, das sind die Leute, von denen man von außen immer denkt, dass sie glücklich sind. Das kann ja halt auch ein normaler Familienvater sein oder das kann ja auch irgendwie auch die Leute, guck mal, das ist das beste Beispiel. Du stehst irgendwie im Stau oder irgendjemand schneidet dich auf der Straße und dann kriegst du auch immer kurzzeitig diese Wut und denkst, ey, du Vollidiot, ich würde dir am liebsten eine reinhauen. Oder beim Sport, wenn irgendwie was passiert, irgendwie eine Fehlentscheidung oder was auch immer, ob nun Sportler selbst oder bei Sportfans, da sind die Leute auch immer auf einmal rasend wütend auf den Schiedsrichter oder sowas und lassen sich zu irgendwelchen Beleidigungen und Kommentaren hinreißen, die sie im normalen Zustand nicht machen würden. Und das ist letztendlich eigentlich das, was Bateman auch macht, nur dass er dann halt im Kopf dann halt noch die Vorstellung hat, ein bisschen weiter zu gehen. Aber letztendlich ist es das irgendwie. Nur wenn irgendwas nicht nach seinen Regeln passiert oder nicht nach so, wie es seine Zeit erlaubt, dann kommt es halt zu diesen
Ausbrüchen. Dann snappt er, ja.
Dann snappt er, ja. Ja. Guter Film, oder?
Ja.
Kultfilm.
Daumen nach oben. Eigentlich haben wir jetzt ganz viel über den Film, was passiert, und noch so ein bisschen fast weniger so, wie es uns gefallen hat, erzählt. Aber der Film gibt irgendwie auch so krass viel her, was man einfach erwähnen kann, weil dadurch, dass er halt so, wie André auch sagt, so ein Zitatkino ist, so ein Zitatefilm ist, ist er halt auch, gibt's wenig Szenen, die irgendwie belanglos sind oder wo man jetzt sagt, ah, okay, jetzt nochmal 20 Minuten hier, das wird ein bisschen nervig, dann aber wird's wieder cool. Das mag ich halt nämlich an dem Film auch ganz gern. Der ist, durch ganz viele verschiedene Aspekte ist er über die komplette Laufzeit, nehmen wir vielleicht mal diesen ganz kleinen Part mit der Oma und der Katze, den finde ich auch so ein bisschen, aber davon abgesehen, ist der perfekt unterhaltend, weil er immer, er hat dann Christian Bale, der halt auf seine Art und Weise den Bateman böse, aber charismatisch spielt, dass er einen irgendwie fasziniert. Dann hast du diese Kultszenen da drin, du hast die lustigen Dialoge, du hast diesen wirklich sehr gut getimten und aber auch absolut skurrilen Humor. Dann aber auch die Brutalität, die jetzt so, sag ich mal, so Genre-Fans wie uns dann ja auch an einigen Stellen gut gefällt und auch einfach schön inszeniert ist, schöne Ästhetik. Und ja, deswegen gucke ich den Film immer wieder sehr gerne, weil der bestimmt nicht perfekt ist, aber mich von vorne bis hinten unterhält und der ist so, ja, einfach ein cooler Film für mich, so in dem Sinne. Und ja.
Cool, cool ist eigentlich schon wirklich das treffende Wort. Also da würde ich auch sagen, also es ist natürlich zum einen, ist die Gesellschaftskritik dahinter, gefällt mir einfach, weil sie ist natürlich überhaupt nicht subtil, die ist natürlich so absolut obvious, aber so generell einfach so, gerade passt es halt zu den 80er Jahren, du kannst halt auch perfekt da irgendwie Wall Street von Oliver Stone dagegen setzen, der ja zur selben Zeit spielt, und dieses ganze Materialismus-Ding und Konsum und halt so diese männliche Überheblichkeit dort und wie dort Frauen behandelt werden und so weiter, das ist auf jeden Fall dann halt diese Mischung aus für Horrorfans dann vielleicht die grausigen Szenen, aber was mir jetzt halt besonders halt gefallen hat bei dieser achso, kleine Anmerkung noch, Pascal, ein Hörer hat uns eine Option geschickt für das Wort Sichtung oder Zweitsichtung.
Okay.
Einfach Review ist doch gut. Das ist ja eigentlich nur eine Übersetzung von Wiedersichtung sozusagen, aber bei uns wird es ja immer eher als Kritik benutzt, also eine Review ist ja bei uns
deswegen passt Kritik. Das nicht gut.
Aber wenn man das Wort wortwörtlich übersetzt, passt das eigentlich gar nicht so. Passt das eigentlich gut, meine ich. Gar nicht so.
Ja.
Jedenfalls ist mir dieser Humoraspekt halt besonders hängen geblieben jetzt bei dieser, jetzt sage ich schon wieder Sichtung, ich bleib bei Sichtung einfach. Das ist halt so krass. Ich habe den halt früher, wie gesagt, immer als Horrorfilm geguckt und jetzt tatsächlich wirklich als Komödie und es ist einfach großartig, weil auch dieser ganze Lifestyle aus den 80ern, die Klamotten, die Musik ist halt auch toll mit New Order, mit Genesis, mit Huey Lewis und so weiter und die ganze Ästhetik des Films. Da haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht so drüber geredet. Wie fandet ihr denn jetzt generell so die Visualisierung des Films? Also wie hat der euch optisch gefallen? Also da muss ich sagen, also der hat ein paar coole Einstellungen, auch so gerade diese Sache mit der Kettensäge und so weiter. Aber ich fand ihn jetzt eher durchschnittlich, was das angeht. Also ich finde jetzt nicht, dass er großartig in Szene gesetzt ist. Also wenn ich mir denke, ich glaube, da war der Kameramann sogar dabei, Entschuldigung noch, der Kameramann von Pulp Fiction und Reservoir Dogs war da zum Beispiel mit beteiligt. Aber ich fand ihn jetzt da eher durchschnittlich. Wie findest du das, André?
Ich finde halt, das ist auch so ein, also es ist vielleicht so einer mit der Kritikpunkte überhaupt, die ich für den Film habe. Der sieht leider ein bisschen billig aus teilweise. Der hat so einen krassen Direct-to-Video-Look teilweise. Also der hat auch kein hohes Budget, muss man auch dazu sagen, aber er konnte das nicht so gut kaschieren. Also irgendwie passt es manchmal, weil es so, also es ist schwierig zu sagen. Ne, eigentlich passt es nicht. Ich hätte den gern noch so ein bisschen poscher, weil es würde zu der ganzen, zum Setting passen. Diese High Society, er müsste noch so ein bisschen mehr Glanz zeigen, so. Und der sieht leider durch das niedrige Budget, die er hatte, sieht dann ein bisschen billig teilweise aus, leider.
Ich finde auch dadurch, dass du halt, der Film umgeht halt quasi alles, was jetzt so an Einstellungen vonnöten wäre, um halt auch mal dieses Bürogebäude so ein bisschen belebter zu zeigen oder auch mal überhaupt mehr
Statisten hier und da einzusetzen. Das ist der Punkt, genau, dafür hat's
dann
kein Geld.
Du hast, genau, du siehst immer mehr so, das ist jetzt dieser eine Raum, da spielen wir jetzt mit diesen 8 Leuten diese Szene, hat so einen theatereske Moment fast schon dadurch und dann, dadurch merkt man auf jeden Fall, dass das Budget nicht so hoch war. Da stimme ich André zu.
Ja, finde ich auch. Ja, ansonsten, Christian Bale, ich sag mal so, dafür, dass es seine erste bekannte Rolle war, ist es eigentlich schon so eine Lifetime-Performance, ne? Natürlich alles so ein bisschen überzeichnet, aber das passt halt perfekt. Also ich finde, er macht das überragend und ich kann mir da wirklich keinen anderen vorstellen in dieser Rolle. Und er lebt natürlich auch ziemlich davon, dass halt die Dialoge, Monologe größtenteils aus dem Roman von Alice übernommen wurden. Und die sind ja einfach, ich meine, kannst du als Schauspieler was Besseres haben wollen als diese Monologe und Dialoge, die dieses Drehbuch hat? Vermutlich nicht, ne? Also da kann man eigentlich nur glänzen. Also Christian Bale sicherlich, also mit ihm, wie sagt man, mit ihm?
Was denn?
Steht der Film.
Also, steht und fällt.
Steht und fällt der Film.
Ja, genau, ich wollte genau die.
Ach, unser Chris. Nee,
ich hatte
das Chris liest Sprichwörterbuch haben.
Ich mir war klar, dass es so heißt, aber
ach so, okay.
ich dachte, das schließt mit ein, dass der Film halt auch schwache Momente hat, die dann auch an Bale liegen, wenn ich sage, steht und fällt. Aber das heißt es dann nicht, ja? Das kann man dann auch so sagen, auch wenn es keine schwachen Momente hat.
Also du möchtest einfach sagen, Bale trägt also, den Film.
Ja, dankeschön. So, das ist gut.
Kadas hat auch vollkommen recht, ja. Also, wie gesagt, in DiCaprio haben wir einfach schon gesprochen, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich mag Bale eh total gerne und das ist, das, die Rolle ist ihm wie auf den Leib geschneidert.
Ja, absolut. Ja, ansonsten, wie gesagt, also der Film hat halt unendlich viele Szenen, erinnerungswürdige Szenen, Quotes und Momente, Szenen, die sich für Memes, die sich eingebrannt haben als Memes und halt auch diese Darstellung dieser Weltfremdheit, dieser Branche, in der die da arbeiten an der Wall Street und diese Weltfremdheit dieser Menschen. André hat es vorhin eigentlich ganz schön schon formuliert. Die haben halt keine Alltagsprobleme. Also du denkst die ganze Zeit, wenn du den Film siehst, was haben die keine Probleme? So die, bei den Inhalten, über die die reden, fragt man sich halt, ja, was ist das eigentlich für ein Leben? Ne? Ich fand das ganz gut. Also mit den Alltagsproblemen, die gibt's in dieser Welt dort einfach nicht.
Nee, die gibt's ja auch im Film nicht. Es geht halt, wie gesagt, ja, es geht immer nur um Job. Also wenn überhaupt, meistens noch nicht mal. Sie sitzen zwar mit Arbeitskollegen zusammen, aber sie reden noch nicht mal über die Arbeit. Es geht nur um teure Restaurants, Klamotten, Wert über, wie, also ein bisschen Lästerei, Drogen. Ja, jeder hat eine schicke Wohnung und das war's.
Findet ihr den Film zu hart? Also klar, wir sehen natürlich alles nicht so explizit oder so, aber findet ihr ihn generell irgendwie zu hart?
Ich finde ihn gar nicht hart, eigentlich. Also man sieht ja wirklich eigentlich nichts und selbst die härteren Szenen eben, wo er mit der Axt schlägt oder wo mit der Kettensäge, das ist alles, hat Pascal auch vorhin so gesagt, das ist alles so künstlerisch inszeniert, also es ist alles so überhöht und so. Es ist nicht dreckig, es ist nicht kernig, es ist kein Hatchet oder so. Also das ist alles, alles baut sich immer so sehr, sehr künstlerisch auf, alles hat einen satirischen Unterton in den Szenen, bevor Morde passieren. Also ich finde den überhaupt nicht hart.
Im Kontext, also es gibt ja natürlich Filme, die ähnlich funktionieren, aber gerade da, wenn wir da jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Henry, also Portrait of a Serial Killer oder Maniac, den wir ja auch schon besprochen haben, heranziehe, da merkt man halt dann schon den krassen Unterschied, ne? Gerade wenn du jetzt Maniac siehst, wo halt null Ironie und null Humor drin ist oder auch bei Henry, da siehst du halt den krassen Unterschied dann zu American Psycho, der in der Theorie eigentlich dasselbe Thema so ein bisschen hat.
Ja, das ist aber gesagt eben, es ist kein Horrorfilm, es ist sogar nur semi ein Thriller. Es ist wirklich vorrangig eine Satire.
Ja.
Und ich meine, die härteste Szene ist wahrscheinlich das mit dem Obdachlosen, dem Hund. Das ist, glaube ich, die einzige, wo ich dann jedes Mal auch so, so, weil das wirklich einfach auch schon relativ, ja, sehr kompromisslos inszeniert ist. Aber die restlichen, alles sonstige an Gewalt in dem Film finde ich einfach zu überhöht, anstatt als dazu sagen, das ist jetzt brutal inszeniert. Ja.
Okay. Fazit, also ich mag den Film nach wie vor. Den kann ich auch tatsächlich, also ich habe so gestern echt überlegt, ob ich den Film Feelgood-Film nennen könnte, weil er mir halt einfach so viel Spaß gemacht hat, als ich den jetzt vorgestern nochmal geguckt habe. Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, weil er ja schon, also wie gesagt, irgendwie auf irgendeine gewisse Art und Weise schon ja irgendwie drastisch ist. Nur in diesem Kontext eben nicht. Aber außerdem wirkt es strange, wenn man so einen Film als Feelgood-Film bezeichnet.
Ja, dann kannst du auch zu Texas Chainsaw Massacre Sit-Ups machen.
Ja, eben, genau deswegen. Aber da wir ja auch in unserer letzten Smart mit Bart Episode sehr Batmanisch drauf waren, weiß ich sowieso nicht, was gerade mit uns los ist. Aber ich gebe dem Film, also es ist kein Meisterwerk, aber es ist einfach ein wirklich sehr gelungener Film, den man auch wirklich sehr oft sehen kann und der wird auch nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Und ich gebe dem immer noch 4 von 5 Sterne.
Ja, ich habe ja eben auch schon mehr oder weniger mein Fazit, beziehungsweise was mir am Film gefällt, weswegen ich ihn so sehr mag, zu Buche getragen. In dem Sinne, ich sehe halt auch die Schwächen im Sinne von, dass der könnte halt noch mal, der hat mehr Budget hätte er vertragen und eine bisschen krassere Produktion, dass das halt auch mehr so, noch mal auch cinematografisch und halt auch vom Production Value einfach noch ein bisschen stärker ist der Film, aber nichtsdestotrotz, wie ich es gesagt habe, unterhält er mich so fabelhaft und ich finde die Schauspieler so unfassbar charismatisch und ja, ich mag den Film sehr, deswegen gebe ich ihm 4,5 von 5 Sternen. Und dann überlasse ich André das Schlussfazit.
Ja, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Also ja, was mich auch, also stört, kann man nicht mehr sagen. Es ist ein bisschen der Negativpunkt. So ja, ich finde ihn, wie gesagt, sieht ein bisschen billig aus teilweise, was dem Budget zu schulden ist. Ja, und Chris hat es eben so gesagt, so, er ist halt nicht perfekt. Es ist jetzt kein Meisterwerk an Film, aber eben er macht sehr viel Spaß beim Schauen, trotz der, wie gesagt, härteren Thematik. Schauspielerisch top, Bale zu verfolgen, ist wirklich, als ob du irgendwie an der Muse klebst, so ein bisschen, obwohl er so ein kranker Psycho in dem Film ist, aber trotzdem hat er eben diesen Effekt auf den Zuschauer. Und er trägt das halt einfach komplett mit, und das ist halt einfach ein Genuss, ihm dazu zu sehen mit seinem wahnsinnigen Spiel. Und ja, tolle Dialoge, tolle Ideen, einfach wie sie teilweise fast schon plansequenzartig immer diese Mordsequenzen aufbauen. Und das macht wirklich alles richtig. Und ja, wie gesagt, aber trotzdem, es ist kein perfekter Film. Dafür fehlen ihm noch vielleicht so ein paar Elemente, die ihn auch so noch ein bisschen über das erhöhen, was er eben zeigen kann, in einem kleinen Rahmen. Es ist fast, wie gesagt, er hat ja auch nicht so viele Locations, ne? Er bewegt sich ja zwischen sehr wenig Locations hin und her. Aber trotzdem, ich bin dann auch trotzdem dabei. Ich schaue ihn trotzdem immer wieder gerne. Es ist kein Film, den ich vielleicht jede Woche gucken würde, aber definitiv ein Film, den man im Regal haben kann. Und von mir gibt's da auch 4 von 5.
Sehr gut.
Ich würde noch ein allerletztes, sorry Chris, nur weil ich das noch aufgeschrieben hatte und ich es eigentlich ganz sympathisch finde. Man kann es dazu mal erwähnen, weil wenn das Wort Psycho ist ja auch schon im Filmtitel drin, und Bateman ist dann ja auch, ich meine, die Referenz ist auch nicht sehr subtil, aber ich finde es immer wieder auch lustig, dass es halt so klar an Norman Bates aus Psycho erinnert, und das wollte ich noch einfach nur erwähnt haben, damit das
ja, so kommt. Ja, absolut, klar. Ist ja auch so Referenz im Geiste, ja.
Es gibt natürlich die schlauen und cleveren und filmerfahrenen Zuhörer unter euch werden es natürlich wissen, dass es auch noch eine Direct-to-DVD-Fortsetzung mit Mila Kunis und William Shatner gab, American Psycho 2. Heute nicht, weil das passt einfach nicht, wenn wir über so einen guten Film geredet haben, das jetzt noch mit so einem anderen Film, mit so einem gottenschlechten Film noch zu zerstören. Das werden wir bei anderer Gelegenheit noch machen. Wir verweisen darauf, dass, wenn nichts dazwischen kommt, wir in der nächsten Episode unsere erste Folge zum Freitag der 13. Franchise bringen werden für euch, indem wir die ersten, wir wissen nicht genau, ob es die ersten 5 oder 6 oder 7 Filme sein werden, aber es wird vermutlich so kommen. Oder Pascal, ja, ne? Wir haben nichts anderes vor, ne?
Es ist der Plan.
Ja, es ist der Plan, sehr gut. Also freut euch schon darauf. Wir bedanken uns bei dir, André, dass du uns mit deiner Expertise wie immer zu, ja, jetzt fehlt mir schon wieder das Wort, zu
unterstützt,
ja.
Zur Verfügung gestanden habe?
Nee, das klingt zu trocken. Also wir wollen schon emotionaler sein. Mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Danke dafür. Und
immer gern.
Bestimmt in diesem Jahr bestimmt hier nochmal wieder in diesem Format. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei Devils and Demons. Hört Andres andere Projekte, hört unsere anderen Projekte. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.